kann das einfach nicht so gut. Hallo Michi.
Ich muss das ja auch sagen. Max, wir müssen reden.
Ach, warte mal. Oh, und wie ist dein Ostern so gelaufen bisher?
Ja, hallo, wir sind jetzt hier gerade noch bei Karfreitag. Das ist ja jetzt noch überhaupt nicht der Punkt, wo man ein abschließendes Urteil fällen kann.
Naja, aber mein Lebensstil ist ja, ich meine, passiert ja
das stimmt. Ich bin noch nicht
auf der Station. Idee, dass man es nicht überlebt. Das wesentliche Handeln, das nicht überleben, insofern.
Also in den besonderen Umständen, in denen wir momentan sind, war ich sowieso nicht davon ausgegangen, dass sich mein Ostern groß von meinen allen anderen Tagen groß unterscheiden wird. Okay. Und ich habe jetzt schon einen Spaziergang gemacht heute, das war irgendwie ganz schön. Und das war unfassbar voll. Also da draußen tummelt sich eigentlich alles gerade draußen.
Ja,
also jetzt logisch. Mit Feiertag und schönes Wetter und Covid-19. Also es ist irgendwie, es ist ganz schön voll da draußen. Und aber schön auch, ja. Also
und die Polizei, ich habe vorhin gelesen beim Tagesspiegel, die Polizei ist wohl zufrieden. Also war zwar alles voll, aber die Leute haben sich brav an die Regeln gehalten noch und so und haben Abstand gehalten und war wohl alles in allem ganz gut.
Ich war ja vor so 2 Tagen, war ich irgendwann wieder im Park hier im Görlitzer und dann saß ich so rum und dann kam plötzlich so ein Polizeiwagen, ne, und der parkte direkt hinter mir sozusagen und hatte dann auf den Lautsprecher dann so meine lieben Mitbürger oder liebe Mitbürger und so, also so eine Ansprache dann.
Yeah.
Wegen Covid-19, Pandemie, Epidemie, bla bla bla, ist dieses Social Distancing. Bitte achten Sie darauf, dass Sie so und so viel Abstand, ich glaube 5 Meter sollte man Abstand haben zu seinem Nächsten. Und also das haben sie halt einfach sozusagen so einer richtig langen Ansprache gemacht und dann sind dann auch wirklich, ich glaube so 40 Polizisten sind dann so rumgelaufen zu den einzelnen Leuten und haben, also ich glaube, also wie ich das mitgekriegt habe, relativ freundlich darauf hingewiesen, können Sie doch bitte mal ein bisschen auseinandergehen hier und noch, also die Leute, die zu nah beieinander saßen. Ich saß natürlich ganz vorbildlich alleine da und ja, weil ich halt...
Du hast hoffentlich kein Buch gelesen.
Nein, ich habe natürlich kein Buch gelesen. Das ist ganz, ganz schlimm.
Wobei, es ist jetzt nicht mehr schlimm. Ne? Sie haben es irgendwie klargestellt, dass man auf der Bank
genau.
Gab hier so in Berlin, gab es irgendwie so ein paar Aufschrei, weil ein paar Polizisten Leuten verboten haben, alleine auf einer Bank zu sitzen und ein Buch zu lesen. Und,
nee, es war tatsächlich die Regierung. Also es war tatsächlich in der Verordnung, okay. dass man nicht sitzen darf, sondern dass man sozusagen nur draußen da sein darf, wenn man in Bewegung ist. Auf die eine oder andere Art. Und deswegen, also das war schon in der Verordnung, das haben sich die Polizisten nicht ausgedacht und das haben die wieder zurückgenommen.
Okay.
Ich glaube, die Idee dahinter war, dass wenn du halt anfängst, dich irgendwo hinzusetzen, dann gesellen sich da Leute zu und dann hast du halt schnell eine Gruppe, ne?
Ja.
Und wenn du halt irgendwie unterwegs bist, dann verflüchtigt sich das halt relativ schnell. Und aber das war natürlich, kam nicht so gut an. Ne? Also Leute, die einfach wirklich alleine auf der Bank sitzen wollten und lesen wollten, wurden dann plötzlich verscheucht und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, ne? Also wie ich auf Twitter schrieb, es bleibt ja nicht dabei, wenn man auf der Bank sitzt und ein Buch liest, denn dann fängt man gleich das zweite an und vielleicht noch ein drittes Buch. Und dann artet das aus, ja. Und dann
und am Ende will man die Regierung stürzen.
Genau. Am Ende will man wieder alles abbrennen.
Und am Ende hat man Impfstoff gegen Corona.
Das ist
ja. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe heute mal so drüber nachgedacht, so wir sind im Auto gefahren heute und als wir die Petersburger Straße runtergefahren sind hier in Friedrichshain, habe ich gesehen, dass da jetzt dass da eine Autospur abgesperrt war für Fahrräder als Fahrradweg. Also gibt es einen Fahrradweg, einen sehr, sehr schlechten auf der Strecke. Den bin ich auch schon diverse Male gefahren in meinem Leben und jetzt haben sie halt einfach auf der dreispurigen Straße, also jede Richtung 3 Spuren, haben sie jede Richtung oder zumindest in die Richtung 2 Spuren draus gemacht und haben dann einen ewig breiten Fahrradweg hingemacht, also eine Autospur zum Fahrradweg. Und da habe ich so gesagt, habe ich zu Diana gesagt, ich bin mit, so wie die Berliner Regierung das Ganze handelt, bin ich im Großen und Ganzen relativ zufrieden. Also dafür, dass das so halt so eine improvisierte Situation ist. Das geht bestimmt an einigen Stellen hier und da mal schief und Dinge passieren, die nicht so passieren sollten. Aber so alles in allem habe ich das Gefühl, dass, dass ein deutlicher Wille da ist, also dass es relativ gut gehandelt wird und dass die Fehler, die gemacht werden, auch relativ schnell eingesehen werden und ausgebügelt werden.
Ja, ist auf jeden Fall besser als am Anfang. Am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, dass Berlin ist voll verkackt, ne? Also das war halt wirklich so, ständig gab es halt sozusagen, dann, also als die Vorstöße kamen mit irgendwie, jetzt schließen wir die Schulen und jetzt machen wir, sagen wir größere Veranstaltungen ab. Also jeder einzelne Schritt, der dorthin ging, war Berlin immer das letzte Bundesland, das dann so widerwillig, halt irgendwie umgesetzt hat. Man merkte irgendwie, Berlin hat da keinen Bock drauf. Und irgendwie schien die Berliner Regierung noch nicht so richtig überzeugt zu sein, dass dieses Covid-Ding überhaupt ein Problem ist. Also das war so ein bisschen hatte man das Gefühl, dass die da nicht wirklich so richtig auf der Höhe der Zeit waren, so muss man ganz ehrlich sagen. Hatte ich am Anfang. Mittlerweile hat sich das geändert. Mittlerweile habe ich das Gefühl, haben sie es verstanden. So. Und ich glaube, das ist halt auch immer so eine Sache. Das ist halt, und das müssen wir, glaube ich, auch den Regierenden auch einfach mal zugestehen, dass diese Situation und diese Anpassung und das Verstehen der Situation für uns alle und die Politiker eben auch eingeschlossen, halt ein Lernprozess, ein enormer ist. Ne? Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass das politische Vorstellungsvermögen, überhaupt sowas, was wir jetzt gerade haben, der Zustand, den wir jetzt gerade haben, der war ja noch vor einem Monat überhaupt völlig undenkbar. Ja.
Und jetzt wird er nie wieder undenkbar sein. Das finde ich das Irre daran. Ich habe gestern einen Artikel gelesen. Das ist, auch wenn wir jetzt, dass das vorbeigeht und selbst wenn wir einen Impfstoff dafür haben, wird jetzt halt existiert dieses Wissen, das kann jederzeit wieder passieren. Und es wird irgendwann wieder passieren.
Ja.
Und also und diese Unsicherheit wird jetzt bleiben. Ja.
Und das ist gut, weil nämlich, und das sieht man nämlich, wie gesagt, das sieht man in dem Unterschied, wie die asiatischen Länder, die durch SARS gegangen sind, halt reagiert haben versus unsere Länder, weil die halt dieses Bewusstsein hatten, dass sowas passieren kann. Ja, und dann hatten sie den Plan dort und dann wusste jeder, was man dann zu tun hat. Und dann lag der Plan in der Schublade und dann war plötzlich es war auch einfach vorstellbar, ja. Und das ist echt krass. Also ich finde das auch so interessant, sozusagen so einer Gesellschaft beim Lernen zuzuschauen eigentlich.
Ja. Das finde ich gerade an dieser Corona-Situation ganz interessant, dass zumindest hier in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, dass damit relativ pragmatisch umgegangen wird und lösungsorientiert. In den USA sieht es zwar sehr, sehr anders aus, aber hier, dass man irgendwie so ein, was in der Politik was Erfrischendes ist, dass man das Gefühl hat, egal wer da dran sitzt, ob jetzt konservativ oder links oder wie auch immer, ich glaube, die CSU handelt das jetzt nicht massiv schlechter als massiv anders als hier die Links-SPD-Regierung in Berlin. Man hat vielleicht ein bisschen anderen Fokus in bestimmten Bereichen, so wo es, aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass die Ansätze relativ ähnlich sind. Und
alle sind lösungsorientiert auch vor allem.
Genau.
Und wir haben halt, und das muss man sagen, da steigen wir schon wieder fast ins Thema ein, aber wir haben halt auch keine, jedenfalls nicht viele Nutjobs, die jetzt sagen so, oh komm, wir machen jetzt hier Herden und Immunität und lassen das einmal durchlaufen, das Virus, und dann gucken wir mal.
So, ne? Ich glaube, das wird noch kommen.
Also ich meine, es gibt Leute, die das rufen, ne? Aber halt niemand in verantwortlicher Position tut das.
Das stimmt.
Also es gibt diese Rufe und ich finde das interessant, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Schweden.
Ja.
Und Schweden ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, rechte Nutjobs-Regierungen zu haben. Mhm. Aber die haben das ja auch so gemacht. Also das war jetzt eine von den wenigen Ausnahmen in Europa, die halt wirklich gesagt haben, Herdenimmunität. Weil dort auch einer, ein Virologe sozusagen, so der Chef-Virologe bei denen ist, der das halt so empfohlen hat. Mhm. Die ziehen das halt echt durch. Also die haben das, also jedenfalls bisher, ziemlich krass durchgezogen. Und jetzt geht das halt bei denen richtig los natürlich, ne? Und mit den Cases. Und ich bin gespannt, ob die das durchhalten. Also nach deren Berechnung wären deren Peak wäre halt in 3 Wochen oder so.
Okay.
Und die haben jetzt schon, natürlich rennen die schon in Riesenprobleme. Und die haben auch nicht die Kapazitäten. Also die haben auch, das haut hinten und vorne nicht hin. Und wenn die dann halt sozusagen jetzt anfangen, in dieser Situation versuchen noch irgendwie Schutzmasken und Beatmungsgeräte noch irgendwo herzukaufen. Also viel Glück, ne? Hm. Das ist interessant. Also das schwedische Experiment muss man sich da auf jeden Fall noch mal genauer anschauen.
Ja, das ist Diana hat einen Kollegen, der in Schweden lebt und dessen Frau ist Ärztin. Also ich nehme an, ich werde da noch ein paar Sachen dann hören auch, wie es da gerade läuft.
Wenn sie Zeit hat. Und wenn sie Zeit hat, irgendwas zu erzählen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist, wir waren heute bei meinen Eltern, weil meine Eltern hatten gesagt, dass sie noch ein Ostergeschenk für Kolja hätten und dass sie das nicht mehr per Post verschicken konnten, dass das nicht mehr pünktlich angekommen wäre und ob wir es nicht irgendwie abholen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen vorbei, wir holen es ab. Haben dann heute Morgen nochmal angerufen, um ihnen zu sagen, so, wir fahren jetzt los und FYI, also ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen, so, wir werden nicht reinkommen, wir werden nicht mit euch zusammensitzen, großartig, wir werden nicht, und so, und das war, und ich hatte totalen Schiss davor, vor dieser Situation dazustehen, weil bisher ist das so, gerade mit Kolja und so und auch meinen Eltern ist es halt so ein, ja, so dieses Distancing, das ist halt eine relativ abstrakte Sache. Man besucht halt Oma und Opa nicht. Das klingt alles erstmal, aber ich hatte so die Befürchtung, dass wenn wir erstmal da sind und wenn er dann halt nicht zu Oma und Opa darf und umgekehrt auch nicht, dass das dann halt ein totales Drama wird. Und dann hatten meine Eltern, als wir ankamen, hatten sie auch im Garten zwei Tische aufgebaut mit einem großen Abstand dazwischen. So die 1,5 Meter oder 2 Meter. Und was ich sagen muss, also wir haben dann noch ein Stück Kuchen gegessen und sowas und nachdem man so die erste Awkwardness überwunden hatte, ging es eigentlich relativ gut. Das war, also alle waren vernünftig, Kolja war vernünftig, meine Eltern waren vernünftig halbwegs. Ein paar Mal musste man sie ermahnen, dass sie jetzt wieder einen Schritt nach hinten gehen und nicht irgendwie rangehen und sowas, aber im Großen und Ganzen hat das ganz gut funktioniert. Und ich glaube, für meine Eltern war das, also meine Eltern, als ich mit denen heute Morgen telefoniert habe, meine Mutter hat, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hat meine Mutter weinen sehen. Muss schon, würde sagen, Jahrzehnte her sein. Und heute war das mal wieder soweit. Und so. Und mein Vater war auch echt durch und fertig. Also das ist...
Wegen des Besuchs?
Ich glaube, wegen der ganzen Situation. Ich glaube, die sind halt, die fühlen sich halt immer eingeengt in ihrer Wohnung, weißt du? Also die haben halt so ein bisschen, die sind halt, ja, zwei ältere Menschen, die haben halt im Wesentlichen für ihren Enkel gelebt. So die letzten Monate, haben sich halt immer darauf gefreut, dass sie, wenn sie ihn aus dem Kindergarten abholen konnten und so und hatten halt darüber hinaus, hatten natürlich auch Freunde und sowas, mit denen sie dann irgendwelche Aktionen gemacht haben und jetzt sind die halt, sitzen halt da, gehen nur noch einkaufen, gehen ansonsten nicht mehr großartig raus und sitzen da in ihrer Wohnung fest und ich glaube, sie haben jetzt nicht darüber geredet, wahnsinnig viel, aber ich glaube, die gehen ganz schön auf dem Zahnfleisch. Und ja, ist ja auch eine beängstigende Situation.
Einfach. Ja, ist eine scheiß Situation für uns alle, ne? Ja.
Ja.
Und ja, bei meinen Eltern die sind ja auch eingesperrt in ihrem Haus, aber das ist ehrlich gesagt kein großer Unterschied zu sonst.
Ja, naja. Ist schon noch was anderes, ob man nicht rausgeht, weil man nicht will oder weil man nicht darf, aber.
Das stimmt schon, ja.
Ah, ja. Hier vorm Haus, gerade auf meiner Straße, steht irgendwie ein Rettungswagen draußen. Und die ganze Zeit, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das Blaulicht leuchten. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht mehr Rettungsfahrzeuge. Kann das sein? In den letzten Wochen so. Also vielleicht fällt es mir auch nur verstärkt auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Also man sieht einfach auch weniger andere Autos.
Das auch, ja.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht der Punkt. Aber es stimmt, also ich sehe halt auch ständig welche, aber ich habe jetzt gar keine, ich habe da jetzt keine statistische Signifikanz gefühlt.
Hast keine, sehr schön formuliert. Und dabei ist das ja heutzutage alles, worum es geht. Statistische Signifikanz fühlen. Gerade der US-Präsident ist ja da.
Ich habe da wirklich keinen P-Value gespürt. Also es war irgendwie der P-Value in meinem Bauch, der ist da nicht drauf angesprungen.
Ach ja, wie großartig. Ja, nachdem wir letztes Mal so in dem Podcast, ich hab so ein bisschen, ich fand ihn, wir müssen mal wieder mehr Podcasts mit Gästen machen, finde ich, weil wir haben,
Ja, das war
das
sehr
hat echt
schön.
großen Spaß gemacht. Wir werden ein bisschen an der Technik arbeiten, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir ein besseres Setup finden. Wobei heute ist das Setup schon mal denkbar scheiße, falls ich doof klinge, das liegt daran, weil ich gerade mit AirPods podcaste, weil an meinem USB-Sound-Interface ist der USB-Anschluss kaputt gegangen.
Max, glaub mir, du hörst dich scheiße an.
Ah, natürlich euch. Ernsthaft?
Ja, also nicht gut auf jeden Fall.
Ah,
Also nicht vergleichbar mit unseren normalen Aufnahmen.
okay,
Aber
naja.
ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in die Statistiken
Ja.
reingeschaut und wenn es nach Hörer Downloads geht, ja, sollten wir uns statt Gäste lieber mehr streiten, weil das kommt besser an, habe ich das Gefühl. Also jedenfalls
Mehr
sieht das in den,
Gäste.
also da habe ich einfach eine ganz starke statistische Signifikanz gespürt.
Ah, okay. Ja, muss ich mal gucken. Ja, muss ich mal einen neuen USB-Port einlöten. Hoffentlich kriege ich das hin, ansonsten muss da ein neues Interface her. Wobei ich mit der ganzen Lösung gerade eh nur so halb zufrieden bin, weil das ist immer tierisch viel Aufwand, das alles aufzubauen und sowas. Und es müllt das ganze Wohnzimmer zu. Und ich hätte gerne eigentlich sowas wie irgendein gutes Headset, was man einfach per USB direkt an den Rechner anschließen kann und gut ist. Gerade jetzt, wo wir noch eine Weile lang wahrscheinlich remote sein werden.
Ich glaube, USB-Spannung reicht nicht für Phantomspannung, oder? Für ein
Phantomspeisung. Ja, halt dann irgendwie nur ein, ja, keine Ahnung, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, keine Ahnung, reicht das nicht? Ich weiß es nicht.
Also jedenfalls kenne ich kein Kondensor USB-Mikrofon. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich
Okay.
mal lange gesucht, aber nicht
Okay.
gefunden.
Ha. Interessant. Ach ja, naja. Und daraufhin mussten wir dann, weil hier Studio Link offensichtlich mit AirPods nicht klarkommt, wegen irgendwie wegen der Frequenz oder sowas, mussten wir dann umschalten. Haben wir jetzt erstmal haben wir umgeschaltet auf Zencaster. Da haben wir leider jetzt keinen Stream und so. Das ist irgendwie, also es muss jetzt erstmal wieder besser werden, bevor es richtig gut werden kann. Aber dann bin ich sehr dafür, dass wir dann mehr Gäste haben, weil das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Aber was so eine Sache, die ihm aufgefallen ist, falls ihr das nicht gehört habt, von Manuel hier, dem Virologen.
Ist kein Virologe, er ist
Ach so,
Molekularbiologe.
Molekularbiologe, stimmt, er ist kein Virologe, aber er hat auch am Coronavirus geforscht. So, wie offensichtlich sehr, sehr viele Leute. Und macht Podcasts anstatt vernünftige Sachen zu machen, anstatt hier Impfstoff rauszupupeln. Und was ich ganz irre fand, was der so erzählt hat, so mit dieser Saisonalität, woran das dann hängt, dass das gar nicht so sehr an der Temperatur hängt oder überhaupt nicht an der Temperatur, so dass der Virus halt bei bestimmten Temperaturen nicht überleben kann, wie ich dachte, sondern halt sozusagen mehr, wie reagiert denn der Mensch auf warmes Wetter? Und halt, und die meisten Eigenschaften, die halt ein Virus saisonal machen und dafür sorgen, dass er im Sommer nicht ganz so stark ist, haben halt eigentlich viel mehr, nicht gar nicht so viel mit dem Wetter zu tun, sondern mehr mit dem Draußensein. Nämlich, dass man Vitamin D produziert, weil man in der Sonne ist, dass die Schleimhäute nicht so trocken ausgetrocknet sind, weil man viel draußen ist und so. Und da finde ich es schon ein bisschen irre, dass wir eigentlich so ein bisschen gerade in so Zeiten leben, wo uns gesagt wird, dass wir nicht rausgehen sollen, obwohl es aus medizinischer Sicht eigentlich das Sinnvollste wäre, wenn wir möglichst viel draußen wären.
Ja, wobei man muss natürlich sagen, genau, also was mich ja am meisten stört, ist, dass ich das halt sozusagen dieses Draußensein so krass reglementiert wird, während es noch total okay ist, halt irgendwie in sein komisches Großraumbüro zu fahren und dort halt irgendwie zu arbeiten.
Ja.
Das wird zwar auch empfohlen, dass du halt irgendwie von zu Hause arbeitest, aber im Endeffekt kannst du dir das eigentlich aussuchen. Und das sind, glaube ich, ich habe da letztens eine Statistik gesehen, irgendwie nur 30% machen jetzt Homeoffice oder so.
Was?
Und die restlichen, ich meine, okay, natürlich ganz viele Leute können kein Homeoffice machen, das muss man
Ja.
natürlich nicht mal festhalten, aber es sind auch immer noch ein sehr, sehr großer Anteil von Leuten, die tatsächlich ins Büro fahren jeden Tag. Und da frage ich mich halt auch, ob das, also da passieren, glaube ich, viel, viel, viel mehr Übertragungen als irgendwie draußen im Park, ne? Also
Ja.
man, selbst wenn der Park so voll ist wie heute, also dass überhaupt eine Übertragung im Park stattfindet, also draußen stattfindet, ist halt einfach wahnsinnig wahnsinnig unwahrscheinlich. Es gab jetzt echt einige Studien darüber, wie Übertragungen stattfinden. Und tatsächlich ist der klassische Fall wirklich gemeinsam in einem Raum für lange Zeit sein. Ne? Also das ist so das Optimum. Ne? Also mit jemandem möglichst nah, möglichst in einem geschlossenen Raum, ohne Wind, ohne irgendeine Luftzirkulation für längere Zeit sein. Mhm. Und genau, und das ist halt auch noch so eine Erkenntnis, dass es halt wirklich airborne ist. Also das heißt, dass das Virus sich tatsächlich in der Luft hält. Mhm. Und es gab ja auch tatsächlich auch eine ganze Menge anekdotische Hinweise darauf, ne? Also beispielsweise diese Ischgl-Bar, wo sich ich glaube, irgendwie über 1000 Leute infiziert haben. Ne? Yeah. Wo halt einfach sozusagen so ein enger Raum war, wo Leute einfach eng miteinander gefeiert haben, laut geredet haben, gegen die Musik angeredet haben, weißt du?
Dann logisch.
Dann gab es diese andere Situation, wo diese eine Covid-angesteckte, ich weiß nicht, wo das Finnland oder so, wo so ein Chor war. Es war so ein Chor, der einfach sich für eine Probe getroffen hat, ja. Und das war ein Chor, ich weiß nicht, wie viele Leute, irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute oder so, 30 Leute, haben sich halt einfach für eine Chorprobe getroffen. Und eine war dort infiziert und danach waren irgendwie 70% der Leute dort, des Chors war infiziert, ja.
Wow.
Und da siehst du einfach, die haben halt zusammen in einem geschlossenen Raum gesessen und die haben halt laut geschrien, also die haben, die haben halt gesungen, ja. Und das heißt mit anderen Worten, die haben halt ihre Stimmenbänder benutzt, und ich glaube dabei
Luft
virusfrei gesetzt, einfach sozusagen laut sprechen in einem geschlossenen Raum und dann hast du halt eine Wolke und jeder, der in dieser Wolke steht, wird dann infiziert, so, ja. Und ich glaube, das sind so ein bisschen so die klassischen Situationen. Es gibt tatsächlich auch Studien, also es wurde nicht nachgewiesen, dass irgendeine Schmierfinkinfektion irgendwann mal eine Rolle gespielt haben soll.
Ach, was? Die ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Das habe ich auch öfters gehört, dass die super unwahrscheinlich sei.
Ja. Und ich habe letztens einen Podcast gemacht hier für Planet B mit Ulrike Groh. Da habe ich jetzt sozusagen ausnahmsweise, habe ich mich mal sozusagen mit jemandem dann getroffen und ein richtiges Interview gemacht, face-to-face. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, das ist eigentlich echt genau die Risikosituation. Ne? Zusammen am Studium für eine lange Zeit, also für anderthalb Stunden, sich gegenüber sitzen und miteinander reden, ist eigentlich ideale Übertragungssituation.
Das frage ich mich übrigens bei diesem ganzen Zeug auch, was sind so noch die ganzen low-hanging fruits, die man sozusagen, was sind die Bereiche, wo man es noch hinkriegen, wo man eigentlich relativ leicht, was du gerade sagst, Großraumbüros einfach dicht machen. Fertig. Wenn du es bis jetzt noch nicht geschafft hast, den Job auf Remote umzustellen, obwohl jetzt Corona seit über einem Monat oder seit einem knappen Monat hier am Rumrödeln ist, dann kann der Job offensichtlich nicht so wichtig sein. Dann muss der halt so lange unterbrochen werden oder sowas, weil das halt als Übertragungsweg so relevant ist oder irgendwie sowas. Das ist
was halt oder, glaube ich, auch hilft, ist tatsächlich eine gute Belüftungsanlage. Also wenn du wirklich gute Luftzirkulation hinbekommst und Luftfilter hast und so, dann das kann auf jeden Fall auch eine Menge bringen.
Ich kann mir auch vorstellen, sowas wie, also ich habe zum Beispiel so ein Späti, da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin, da habe ich dann noch ein Getränk geholt. Und der hat das quasi ignoriert. Also der wollte mir Wechselgeld rausgeben und der wollte es mir in die Hand geben. Und er war sichtlich beleidigt, dass ich quasi ihm gesagt habe, nee, leg das mal dahin, ich nehm's mir. Der war offensichtlich einfach der festen Überzeugung, dass das alles Bullshit ist. Und ich glaube, das sind noch relativ viele Leute, die einfach nicht überzeugt. Okay, die kriegst du vielleicht nicht überzeugt. Das sind vielleicht keine Low-Hanging-Fruits. Ob Bargeld tatsächlich so dieses Geld hin und her reichen, das kann ich mir aber vorstellen, dass das ein Problem ist. Also warum nicht mehr mit Karte und kontaktlos zahlen? Ich kenne mittlerweile ein paar Läden, die gar nicht mehr, die sagen, nee, nur bei uns nur noch mit Karte. Bist noch da?
Ja, ich höre zu.
Ah, okay. Sorry. Man hört so im Augenblick so gar nichts, wenn jemand anders was sagt. Und was ist so noch eigentlich an total simplen, sowas wie die Masken, wo ewig lange gesagt wurde, ja, das bringt nichts. Und jetzt gibt es Studien, die sagen, bringt eigentlich doch ziemlich viel. Masken zu tragen. Und diese anekdotische Evidenz, die du da jetzt gerade bringst, so dieses, Mund weit aufmachen und Luft rausdrücken, das ist ja eigentlich schon plausibel, dass wenn man da noch ein bisschen Stoff davor hat, wo 99% der Viren vielleicht wahrscheinlich hängen bleiben, dass das vielleicht eine ganz gute Idee ist.
Ja, wobei der Drosten meinte in dem Podcast letztens, dass genau in dieser Situation, wo du sozusagen in einem geschlossenen Raum bist, wo das Virus sozusagen airborne in der Luft hängt, dass genau dort die Masken halt auch nicht mehr funktionieren. Also da, dass die da halt auch genau durchkommen. Also das sind sozusagen die Partikel, sozusagen sind halt genau so groß, dass die von den Masken gar nicht mehr, dass die Masken da gar nicht schützen.
Ja, in der Richtung, aber wenn halt alle in dem Raum konsequent Masken tragen würden, dann wären vermutlich auch gar keine mehr airborne. Also das meine ich.
Ja, kann.
Aber wissen wir beide nicht.
Wahrscheinlich weniger, das stimmt. Also wahrscheinlich weniger. Und genau, und es gibt jetzt auch mittlerweile, glaube ich, relativ belastbare Erkenntnisse darüber, dass die Viruslast, also das heißt die Menge an Virus, die du sozusagen einatmest oder abbekommst, durchaus einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf hast. Also das heißt, wenn du viel Viruslast irgendwie zu dir nimmst, dass du einen stärkeren Krankheitsverlauf hast.
Genau. Was ja auch eine Information ist, was ja auch sozusagen ist ja schon ein Unterschied, ob einem jemand direkt ins Gesicht hustet oder ob man quasi im Vorbeigehen vielleicht was auf die Jacke bekommt eigentlich und ein bisschen was davon einatmet oder irgendwie sowas.
Das Entschuldigen Sie, wollen Sie meinen Speichel trinken?
Das würde mich interessieren, wie viele von diesen doch eigentlich relativ simplen Maßnahmen, die man machen könnte, doch noch nicht ergriffen worden sind und dafür relativ aufwendige Sachen gemacht worden sind. Und ich finde das mit den, ich finde die Spielplätze hier bei uns, wir haben eine kleine Terrasse auf dem Hof, du kennst die ja auch, und da gibt es halt einen Zaun direkt hinter unserer Terrasse und da ist der Nachbarhof und direkt hinter, also auf der anderen Seite von unserem Nachbarhof ist halt ein kleiner Buddelkasten, wo halt Kinder drin spielen können, wo natürlich nur total selten mal ein Kind drin gespielt hat und wo ich dann halt so gedacht habe, ha, da kann ich dann Kolja mal einfach über den Zaun rüberheben und dann kann er da ein bisschen im Buddelkasten mal spielen für eine Stunde oder sowas und kann ein bisschen frische Luft. Jetzt auch der noch zugemacht worden, dieser Spielplatz, und das finde ich ist so diese geschlossenen Spielplätze, die dann einfach so, wo dann mitten in einem Park drumherum tobt das Leben, aber diese 10 Quadratmeter hier, die haben wir erfolgreich abgesperrt, das wird jetzt gegen Corona helfen.
Ja, wobei, ganz ehrlich, da kann ich das irgendwie den Gedanken nachvollziehen, weil der Punkt ist ja der, du wirst es nicht schaffen, wenn du einen offenen Spielplatz hast, die Kinder zu Social Distancing zu bringen.
Ja.
Ja, das wirst du nicht schaffen. Und das sind auch nicht die Kinder, die das Kind halt jeden Tag in der Kita oder in der Schule sieht, sondern das sind dann halt auch wirklich random Kinder aus der Nachbarschaft. So.
Weil es gibt also eh keine Kinder im Kindergarten oder in der
Schule. Große Durchmischung und jegliches Social Distancing. Und es ist ja nicht umsonst, dass halt Kinder einfach so ein bisschen die Virenschleuder überhaupt sowieso sind. Genau aus diesem Grund auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Spielplätze ein guter Multiplikator sind tatsächlich.
Das will ich gar nicht bestreiten, aber indem du den Spielplatz halt zumachst, spielen die Kinder direkt daneben in dem Park. Das ist halt das Ding. Also das ist, ich glaube, es wäre, oder...
Nicht,
oder
wenn du das halt Kind in der Leine führst.
Ich glaube, dass halt die Regeln, die wir brauchen, ist nicht, mach die Spielplätze dicht, weil das wird nichts bringen auf Dauer, sondern die Regel, die wir halt brauchen, ist, mach den Kindern klar und in allererster Linie mach den Eltern klar, dass die halt leider erstmal nicht mit anderen Kindern spielen dürfen. Und Kolja hat das gut hinbekommen, fast ein bisschen zu gut. Also war ich das eine Mal, da waren die Spielplätze noch nicht gesperrt hier in Berlin und da war ich mit ihm unterwegs und der ist ja normalerweise ein total sozialer, der jedes Kind sofort anquatscht und so und immer sofort im Gespräch ist und probiert mit Leuten irgendwie die Frau ist gerade da und macht die Tür zu, weil ich offensichtlich zu laut brülle. Heftiges Kopfnicken. Und Kolja hatte dann schon mitbekommen, dass man jetzt nicht mehr mit anderen Kindern spielen darf und hat dann so das letzte Mal, als wir auf dem Spielplatz waren, halt auch überhaupt nicht mal mehr probiert, irgendwie ein anderes Kind anzusprechen oder in die Nähe zu kommen oder sowas. Ich glaube, die Kinder verstehen das, was das Problem ist. Und bloß weil man ein bisschen auf der Schaukel sitzt, heißt das nicht, dass man deswegen. Also es ist merkwürdig. Ich finde es.
Aber mir ist nochmal was eingefallen, weil das fand ich auch interessant, was du meintest mit dem Kioskbesitzer, ne? Ja. Weil das geht mir auch so ein bisschen durch den Kopf, weil ich sag mal so, Berührung und körperliche Nähe.
Ja.
Das ist ja nicht einfach nur irgendwie so nice to have eigentlich, ja, sondern das ist ja eigentlich ein sehr, sehr starkes Social Signaling. Ja? Also es ist ja, ich meine, nimm einfach das Ritual, dass sich die Hand geben. Ne? Kann man sagen, okay, da kann man drauf verzichten und so, und das ist halt irgendwie, ist natürlich ein kulturelles Artefakt, das hat sich halt irgendwann in die Kultur eingeschlichen. Es gibt ja immer diese Erzählung, dass sich die Hand geben bedeutet, dass man keine Waffen hat. Ne? Also sozusagen, da hat sich sozusagen das Handschüttelritual ist sozusagen ein Hallo, ich bin unbewaffnet, du bist unbewaffnet, also so eine Friedensgeste im Endeffekt. Ja. Aber es ist natürlich auch eine ganz bewusste also im Endeffekt ist es auch eine Vertrauensgeste. Eine Vertrauensgeste, die, glaube ich, über Waffen hinausgeht, weil natürlich wurde schon immer auch Viren und Bakterien und so weiter und so fort über Hände und über Körperlichkeit vermittelt. Und es ist ja nicht so, als ob wir, was das Neues ist, dass die Menschheit von Viren und Bakterien heimgesucht wird, sondern im Gegenteil, wir haben das ja nur verlernt, wie wir es ja im letzten Podcast auch schon besprochen haben, ne?
Ja.
Dass das halt ein Issue ist. Das heißt also, was ich mir halt denke, ist, genau auch dieses Risiko einzugehen, ja, einer Übertragung durch einen bewussten Einsatz von Körperlichkeit, ist ja auch eine Fallhöhe, die sozusagen sozial generiert wird, die signalisiert, hallo, du bist mir etwas wert. Ich gehe dieses Risiko ein und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Kommunikation, die durch körperliche Nähe kommuniziert wird, hat halt einen ganz, ganz wichtigen psychologischen Effekt. Und da frage ich mich auch sozusagen, was da die Konsequenzen sind, weil du hast es beschrieben, ne, bei dem Kioskbesitzer, der geradezu pikiert war, dass du sozusagen seine Berührung ablehnst. Ne? Ich meine, so in Indien gibt es ja sozusagen diese unterste Kaste, die Unberührbaren, die sozusagen so tief in der Gesellschaft stehen, dass du halt als normaler Mensch versuchst sozusagen jegliche Berührung mit denen aus dem Weg zu gehen. Ja, das ist halt so ein schlimmes Stigma, musst du mal überlegen. Ne? Also du bist irgendwie in so einer Kaste reingeboren, wo du halt zu den Unberührbaren gehörst, wo der Rest der Gesellschaft halt tunlichst versucht, nicht von dir berührt zu werden. So, ja? Also es ist halt, das ist ja ein sozialer Ausschluss sondergleichen. Ja, und da ist ja auch, sag ich mal, kulturell universell. Ne? Und ich meine, okay, du hast halt Japan, wo dann halt irgendwie so die Verbeugung, also so eine körperlose Geste eingeführt wurde für die Begrüßung. Aber trotzdem, also ich glaube tatsächlich dieses, das Risiko der Körperlichkeit, ja, hat auch eine kulturelle Schwere und eine kulturelle Relevanz, die...
Das finde ich mal interessant, ob das denn tatsächlich so krass ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das sowas ist, was sich erst in den letzten Jahren eingeschliffen hat. Weil zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, dass früher Ärzte einem nicht, oder Ärzte, glaube ich, geben bis heute einem nicht die Hand, oder? Jedenfalls viele Ärzte nicht. Und dass das dann irgendwann in den letzten Jahren normal geworden ist, dass auch Ärzte einem öfters mal die Hand geben. Und früher war das halt... Ich kann mich
daran erinnern, ehrlich gesagt, aber ja.
Ich weiß, dass das früher normal war, dass Ärzte einem einfach, ja, die haben halt, weil das Risiko war halt da und es war halt ein bekannter Übertragungsweg. Und im letzten Jahr.
Ärzte haben sich auf jeden Fall schon sehr lange immer die Hände gewaschen, das weiß ich auf jeden Fall. Ne?
Also, ja, das auf jeden Fall. Also nicht lang, also das tatsächlich nicht so lang, wie man sich wünschen würde und auch nicht so gut, wie man sich wünschen würde.
Ja, wahrscheinlich.
Also zum Beispiel ist das in den USA so, dass. Also da sind viele Sachen schlecht, aber in jedem Krankenhauszimmer, in jedem Zimmer, in dem du bist, hängt am Eingang so ein Desinfektionsautomat. Und jeder Arzt und jede Schwester, die reinkommt...
Das ist in deutschen Krankenhäusern auch so. Die ist auch an jeder, überall, ja. Also jedenfalls in denen ich war die letzten Jahre, überall an jeder Ecke hast du ein Desinfektionsdings und kannst dir deine Hände desinfizieren. Aber
also ich kann mich noch daran erinnern, dass jetzt vor ein paar Jahren gab es in Bremen irgendwie so einen Skandal, wo dass die Sterberaten in einem Krankenhaus deutlich höher waren. Und da war dann einer der Gründe, dass die es mit der Hygiene nicht so genau genommen haben. Und die haben dann halt, Dinge nicht. Und die hatten auch niemanden der für Hygiene zuständig war in diesem Krankenhaus, also dessen Job es war, für Hygiene zu sorgen und so. Und das war alles absolut weitgehend normal. Also vielleicht sind das nicht alle, also nie alle Krankenhäuser. Aber, und dann halt diese Geschichte von diesem, dass die Hygiene lange Zeit überhaupt nicht bekannt war, dass das halt als Humbug galt, dass die Hebammen sich die Hände gewaschen haben, bevor sie jemanden...
Das war ja, glaube ich, auch erst im 19. Jahrhundert, wo das sozusagen die Wichtigkeit von Hygiene im Krankenhaus entdeckt worden ist, von irgendwas mit Weißdingsbums heißt ja, glaube ich. Mhm. Jedenfalls, der hat nicht sein? Weißhaupt.
Nee, das war
war jemand anders. Aber auf jeden Fall, auch spannende Geschichte. Und genau, ne, mit den Hebammen, die das aber schon vorher wussten und seit sozusagen Geburten dann von Ärzten durchgeführt wurden, statt von Hebammen, sind halt der Sterberate der Mütter und der Kinder halt wahnsinnig nach oben gegangen, weil die halt, weil die Hebammen wussten, dass sie sozusagen auf Hygiene achten müssen und einfach so da gab es keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu, aber es war einfach sozusagen so ein tradiertes Wissen einfach bei den Hebammen, ja. Und bei den Ärzten gab es dieses tradierte Wissen nicht. Und deswegen haben die einfach immer so, ja, komm hier, gib her. So irgendwie vorher so die Finger abgeschnippt, so vom Burgeressen oder was, ja. Irgendwie.
Nee, in erster Linie von der anderen Geburt halt immer noch die Hände dreckig gehabt.
Genau, irgendwie sowas. Und dann halt so, ja, hier, passt schon. Und dann sind halt die Kinder und die Frauen, vor allem auch die Mütter einfach auch, glaube ich, wahnsinnig krass viel gestorben. Ja. Aber irgendwas wollte ich noch sagen.
Ja, und der Typ, der das rausgefunden hat, der hat das nicht rausgefunden und ist dafür gefeiert worden, sondern alle haben ihn ausgelacht und er ist arm und einsam gestorben und irgendwann Jahre später sind sie dann drauf gekommen, hey, das war ein ganz gutes Ding, was der hatte.
Ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, das stimmt, ja.
Ja.
Ach ja, genau, was ich zu Amerika sagen wollte, was ich interessant finde, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich in Amerika bin, in jedem Restaurant, wenn du aufs Klo gehst, steht ein Schild, Employees must wash their hands.
Ja. Und,
das fand ich eher so auf interessant in den USA.
Bei Facebook gab es die auch, und zwar nicht auf den normalen Klos, sondern halt den in der Nähe von der Kantine. Aber die Kantine war halt, also man ist auf dieselben großen Toiletten gegangen und dann halt in der Nähe von der Kantine haben dann halt diese Schilder da gestanden. Und dann habe ich mich immer gefragt, gilt dieses Schild auch für mich? Also ich habe ja sowieso immer die Hände, man konnte dieses Schild eigentlich nur beim Händewaschen sehen, insofern war es auch ein relativ überflüssiges. Aber es gab das auch noch in Oakland, da gab es das mit Anweisungen, wie lange und bei welcher Temperatur und sowas. Und das ist... Das fand ich auch spannend, als so Corona losging, also ich finde es ja sowieso sehr merkwürdig, wenn irgendwelche Restaurants, erlebt man ja gerne mal, dass die einfach den Heißwasserboiler rausziehen und nur kaltes Wasser aus dem Wasserhahn kommt.
Mhm.
Und dass man in Zeiten, als so Corona hochkam und die Restaurants noch offen hatten, habe ich dann so regelrecht gedacht, ich gehe nicht mehr, also wenn mir das auffällt bei einem Restaurant, dass die das Heißwasser jetzt immer noch aus haben, dann gehe ich da einfach nicht mehr hin. Weil jemand, der nicht bereit ist, die 3,20 Euro, oder wahrscheinlich noch weniger, die so eine Heißwasseraufbereitung im Monat kostet, zu investieren für die Hygiene seiner Kunden, der spart wahrscheinlich auch noch an ganz anderen Stellen. Das ist auch noch so ein Ding bei der LPG hier bei uns in dem Bioladen. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, da nimmt man sich das Brot selber aus dem Regal. Es liegt einfach im Regal. Und theoretisch gibt es da so Zangen für, aber die waren halt seit Jahren nicht mehr da. Und die waren noch, während das Geschäft quasi nur noch mit Maske zu betreten war das noch so, dass jeder einfach sich das Brot aus dem Regal rausgenommen hat. Und dass man sich das danach in eine Tüte gestopft hat. Und ich mich so frage, ist das wirklich notwendig? Kann man das nicht einfach dicht machen, dieses Regal? Weil nebenan war direkt noch ein Bäcker, der auch dazu gehörte. dass man dann quasi einfach bei den Bäcker dann sein Brot holen muss, muss man halt den kleinen Umweg gehen. Und das sind so Sachen, wo es so einige von gibt, wo ich mich frage, so könnte man da nicht noch einiges rausholen, was halt die, was uns hilft, hier R zu drücken oder wie auch immer das heißt.
Not. Also hier im Supermarkt gibt es ja immer diese, also wo du da auch so Brot aus diesen Kästen rausholen kannst, da gibt es
genau,
diese
Zangen.
Genau, ne? Ja, ja. Genau. Und da gab es doch mal diesen von XBR, XBR hieß der, durch der Twitter-Account, egal. Der hatte aber diesen geilen Tweet irgendwie. Wann sind eigentlich diese dreiarmigen Menschen ausgestorben, die mit diesen Zangen aus diesen Dingern da, die das Brot rausholen können. Es ist super kompliziert immer irgendwie. Und ja, ich glaube, dass in der Realität greifen dann doch immer irgendwie alle da rein.
Ja, ja. Und darum finde ich, sollte man in solchen Zeiten wie denen, muss man dann einfach konsequent sein. Und also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch gar kein Problem, es ist total harmlos und so. Und ich reg mich jetzt hier total umsonst auf und ich habe auch keine Studie dazu gemacht. Aber mein Gefühl wäre, bevor man jetzt irgendwelche Spielplätze dicht zu machen, könnte man erstmal diese Brötchenknast, nennt die hier Per Schrader vom Supermarktblock immer, diese Brötchenknäste doch erstmal zumachen. Weil irgendwie scheint mir das.
Ja. Ich meine, die Kneipen sind ja schon alle zu, ne? Aber ganz ehrlich, so, also das, ich glaube, so richtig ein geiles Reservoir von Krankheitsverbreitern sind immer diese Erdnüsschenschalen, die dann halt immer so stehen und jeder immer so reingreift. Also ich meine, wenn Schmierinfektion, ja, dann wohl dort, ne?
Ja.
Und der Christian Drosten hat das auch irgendwann in einem Podcast mal erzählt, dass er halt irgendwie immer Flaschenbier bestellt, wenn er irgendwie in der Kneipe ist.
Stimmt, ja. Das fand ich spannend.
Weil er nicht darauf vertraut, dass die Gläser gut genug gespült werden. Dass,
Ja. Good point. Ja. Vor allen Dingen, er kommt ja auch aus dem Rheinland, wo man ja auch diese kleinen Kölschgläser hat, wo man also proportional im Laufe des Abends noch mit deutlich mehr Gläsern in Kontakt kommt.
Das ist aber. Ich hätte das auch, glaube ich, damals, als er das erzählt hat, hat er sich getwittert und dann kriegte ich ganz viele Replies von Leuten, die ganz offensichtlich in der Gastronomie arbeiten und meinten so, ja, also das mag vielleicht sowas geben, aber normalerweise haben wir einen ganz rigorosen Reinigungsprozess und der ist auch viel besser als im normalen. Genau. Kann ich mir auch vorstellen, also dass die halt dann irgendwie, dass die teilweise wahrscheinlich auch echt richtig gute Spülmaschinen, so Profi-Spülmaschinen haben, wo das.
Also ich kenne so das übliche Spülen so tatsächlich aus Kneipen.
Ja, so zweimal, einmal da und einmal da und dann.
Wo halt wirklich, weißt du, wo man diese so draufsteht und Wasser reingesprüht. Da kann ich seine Bedenken durchaus nachvollziehen. Also
auf jeden Fall. Ich glaube, das variiert dann auch irgendwie von
ja, ja. Fall. Genau. Ja, ich hab mich in der letzten Woche sehr über Twitter aufgeregt und über diese App-Diskussion, also über Teile dieser App-Diskussion und über den Datenschutz im General. Das ist ja. Erstmal sind irgendwie alle gegen diese RKI-Datenspende-App. Du auch, oder? Die fandest du auch scheiße.
Nein, ganz ehrlich, ich finde sie einfach nur, also ich finde sie nicht scheiße im Sinne von, ich lehne sie ab, sondern es ist eher so, ich finde sie ungeschickt, strategisch ungeschickt platziert.
Okay.
Also erstens, sie erfüllt tatsächlich bestimmte Datenschutzstandards nicht. Das wäre mir jetzt aber erstmal egal. So, also ich bin ja jemand, der sagt irgendwie, dass Datenschutz zumindest überbewertet ist. Mhm. Ich habe die App auch gleich runtergeladen und ich würde sie auch nutzen. Ich glaube, für mich macht sie keinen Sinn, weil mein Puls wird nirgendwo gemessen. Also ich habe halt keine Apple Watch oder irgendwie Fitbit oder so ein Kram, wo irgendwie der Puls gemessen wird. Also meine Health-Daten, die auf meinem Telefon sind glaube ich nicht interessant für das RKI. Deswegen falle ich da sowieso schon mal raus. Was ich halt denke, ist halt, okay, diese App ist auf jeden Fall diskursiv angreifbar. Das ist halt erstmal, was ich sehe. Ja? Mhm. Sie wird aus einer Datenschutzperspektive diskursiv angegriffen. Und
was ist denn da datenschutztechnisch so problematisch an dem Ding?
Ach du, es gibt keine gute Zertifizierung von entsprechenden Datenschutzleuten. Das ist, glaube ich, nur vom Datenschutzbeauftragten des RKI irgendwie einmal begutachtet worden und nicht von einer richtigen Behörde. Ja. Und das ist ein externer Dienstleister, der die App gemacht hat und der ist irgendwie auch zumindest in der Darstellung von manchen Leuten ein bisschen shady und die App ist natürlich nicht Open Source und also so solche Sachen. Ja. Ne? Irgendwie wird da halt kritisiert und ich finde die Kritik, ich ehrlich gesagt, ich habe mich da gar nicht genau reingeguckt, ob ich die jetzt irgendwie jetzt wahnsinnig nachvollziehbar finde. Ich glaube nicht, dass es so relevant ist, ganz ehrlich, ob das stimmt oder nicht. Was mich am meisten stört, ist halt, dass halt jetzt erst einmal mit dieser App, die funktional für die Bekämpfung der Krise keine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Vielleicht bringt es etwas, vielleicht bringt es nichts, aber sie ist jetzt jedenfalls nicht die relevante App, ja, sondern es ist, damit kannst du halt irgendwie eventuell vielleicht irgendwo schon Ausbruch vorher erkennen, dass der in einer bestimmten Region stattfindet, so grob, ja, wenn du Glück hast. Also die Idee ist halt die, also wenn du halt zum Beispiel Pulsdaten hast, ne, irgendwie die du halt regelmäßig an den Server schickst, dann kannst du eventuell Fieber messen dadurch, weil Fieber bedeutet, dass du, dass dein Ruhepuls höher schlägt, als der sonst schlägt. Ne? Also du kannst sozusagen erst einmal sozusagen den Ruhepuls erfassen, dann den normalen Ruhepuls und wenn du feststellst, okay, ja, bei dem und dem Menschen ist der Ruhepuls eigentlich so und auf einmal ist der halt erhöht, ja, dann hast du erstmal ein Signal, wo du sagst, okay, der könnte eventuell Fieber haben oder es ist ein Symptom, das auf Fieber hindeuten könnte. Wenn du jetzt irgendwie in einer Region 100 Fitbits hast, die dir irgendwie erzählen, dass sich der Normalpuls, der Ruhepuls plötzlich erhöht hat, dann kannst du davon ausgehen, dass plötzlich in dieser Region irgendwas los ist, ja, dass dort halt irgendwie irgendein Erreger los ist. Weißt immer noch nicht, ob es Covid-19 oder eine normale Grippe ist oder wie auch immer, auf jeden Fall weißt du es einfach, dass da irgendwie was los ist. Und damit können die dann, damit hoffen die halt, es gibt tatsächlich sozusagen Pilotprojekte auch in den USA dazu, die halt so Grippeepidemien frühzeitig erkennen können. Wohl. Also ich kenne jetzt auch die Literatur dazu nicht, aber es gibt auf jeden Fall dort entsprechende Studien, die das irgendwie zumindest versucht haben. So. Mit einigem Erfolg. Und das ist die Idee dahinter, ne? Und ich sage jetzt nicht, dass es nichts ist, ja, aber ganz ehrlich, es ist nicht, es ist jetzt kein wahnsinnig großes Puzzlestein zur Lösung von irgendwas, ja.
Ja, okay.
Wenn du Glück hast, wirst du wahrscheinlich mal vielleicht irgendwo was früher erkennen, so. Aber ich glaube, der langfristig ist das eher so ein Forschungsprojekt, ja, du musst, na, jedenfalls, also die Wichtigkeit der App ist ganz offensichtlich nicht, jedenfalls in der Größe der, dessen, was wir so für die Tracing-App haben. Und wenn du da jetzt schon sozusagen das Vertrauen verspielst, das ist mein Punkt, ja, dann hast du es halt mit der Tracing-App halt viel, viel schwieriger, weil in der öffentlichen Wahrnehmung ist das sowieso alles das Gleiche. Ja, das ist halt einfach die Corona-App. Und ich merke das auch in den sogar auf Twitter, ja, wenn ich sozusagen bestimmte Sachen kritisiere und bestimmte Sachen machen, dann gerät das völlig durcheinander und die Leute verstehen auch gar nicht, dass es unterschiedliche Apps gibt, irgendwie die eine irgendwelches Health-Sachen macht, genau, also noch gibt's nicht, ne, aber es gibt unterschiedliche Diskussionen zu bestimmten Apps, auch wenn es die Apps selber noch gar nicht gibt, aber also das wird durcheinander gebracht und draußen sowieso noch viel mehr als irgendwie in dieser Tech-Bubble, in der wir uns sowieso bewegen. Und deswegen halte ich es für strategisch für einen wirklich einen unklugen Move gewesen, jetzt diese App da rauszuhauen, nur weil sie halt relativ schnell raushauen war, weil die Software war halt, die stand halt einfach schon da, die gab es schon von diesem Dienstleister, wo sie die eingekauft haben, konnten sie einfach sozusagen umwidmen und ihr Logo drauf knallen und dann konnten sie das einfach raushauen. Weswegen sie das auch einfach gemacht haben. Und ich glaube, wir müssen echt sehr, sehr vorsichtig sein, weil diese App-Diskussion wird eine sehr, sehr haarige und sie wird eine schwierige Diskussion. Und ich glaube, da sollten wir sehr, sehr aufpassen, wie wir mit dem politischen Kapital, das da drin steckt, umgehen. Ne? Also das ist so ein bisschen so wie Obama, der halt ja so viele Pläne hatte irgendwie in seiner Präsidentschaft, aber dann irgendwie sein ganzes politisches Kapital erstmal dafür verwenden musste, die Finanzkrise zu mitigaten.
Genau. Der einfach den Fehler gemacht hat, dass er sein ganzes politisches Kapital dafür verbraucht hat, dass er schwarz ist und deswegen die Leute ihn
abgenommen
haben.
Stimmt.
So ein Fehler. Ja.
Nee, jedenfalls, ich glaube, man kann halt das politische Kapital von technischen Lösungen sehr schnell verspielen.
Okay.
Und zwar auch zu Recht verspielen, weil es gibt diese Tendenz von bestimmten Leuten, technische Lösungen so als Allheilmittel zu verkaufen. Ja. Und wenn dann die Enttäuschung groß ist oder wenn dann die Probleme sich aufhäufen, dann wird die technische Lösung gleich sozusagen im Bausch und Bogen verdammt. Ja? Was dann halt sozusagen, wo wir dann wieder in diesem Bereich sind von das Gegenteil ist genauso falsch.
Ja.
Und diese Gefahr sehe ich halt einfach und vor allem auch im deutschen Diskurs, wo der ja natürlich nochmal extra kritisch geführt wird in dieser Hinsicht. Und deswegen bin ich halt auch total dafür, dass grundsätzlich an datenschutzfreundlichen Apps gearbeitet wird, auch wenn ich jetzt kein großer Datenschutzvertreter bin. Ja, aber weil ich einfach weiß, dass, oder weil ich zumindest hoffe, dass datenschutzfreundliche Implementierungen die Akzeptanz steigern werden für eine mögliche App. Aber vielleicht greifen wir so ein bisschen das Thema voraus. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen grundsätzlicher angehen.
Ja. Das andere,
was denkst du denn,
war die Tracing, ja?
Genau, was denkst du denn zu dem Thema so allgemein?
Also von dieser Datenspende, ich habe mir diese Datenspende-App installiert. Ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Die werden jetzt einfach ein paar Daten sammeln. Die werden gucken, ob sie irgendwas damit anstellen können und vielleicht sogar irgendwas Sinnvolles. Bisher hat sich diese App bei mir dadurch ausgezeichnet, dass sie bis heute bei mir anzeigt, dass ich nichts gespendet hätte an Daten.
Oh, obwohl du hast, oder?
Also, nee, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was die macht. Ich hab der halt Zugriff gegeben auf diese Daten. Und warte mal, und dann hatte, und unten steht Anzahl ihrer gespendeten Tage und die ist nochmal, und da steht bei mir 0. Und das steht halt seit Anfang an da.
Und, schlechter, schlechter Mensch.
Ja, also das hängt ja gar nicht an mir, sondern es ist ja reine
auch nur ein Witz.
Ja, davon ging ich aus, aber unabhängig davon, also ich kann da nicht mal was machen. Also es ist jetzt nicht mal, dass ich irgendeinen Button drücken könnte und dann würden prompt meine gespendeten Daten auftauchen. Und was sie von mir haben wollte, warte mal, ist das in der Datenschutz? Health, ja, genau, da ist es. Und dann Datenspende-App, die hat Zugriff auf meine Herzfrequenz, die Ruhefrequenz, die Schlafanalyse und meine Schritte. Meine Schritte sind im Augenblick nahe 0. Und das ist also alles, worauf die gerade Zugriff
hat. Überraschung.
Ich hätte damit gerechnet, dass ich, naja, okay, es gibt halt Leute, die immer noch nach wie vor Sport treiben und sowas. Und das ist sowas, wo ich so dachte, so, okay, also unter iOS ist, ich bin technisch halbwegs kompetent, ich weiß, wie viel das auf einem iPhone Apps auf quasi nicht Zugriff haben, außer sie fragen explizit nach. Und da das exakt das ist, wonach sie mich gefragt haben, weiß ich, dass sie auf mehr nicht Zugriff haben. Ich weiß, die haben keinen Zugriff auf meine Telefonnummer oder auf meine E-Mail-Adresse oder auf sonst irgendwas Identifizierbares, außer halt dieser Nummer, dieser ID, die sie generiert haben, die sie da offensichtlich dranhängen. Und darüber hinaus sage ich mir, ja, okay, dann haben sie halt meine Herzfrequenz. Habe ich keine Bauchschmerzen mit. Brauche ich keinen externen Prüfer. Ich finde aber, also ich finde diese ganze Diskussion um diese Tracing-App finde ich teilweise sehr gut, aber teilweise auch hanebüchend. Und ich glaube, was ein Tracing-App ist, braucht man jetzt niemand mehr zu erklären. Es gibt halt zwei Ansätze. Es gibt den GSM-Ansatz, dass man halt das per GSM probiert rauszukriegen, wo die Leute sind. Und der andere ist das mit diesem Bluetooth LE das zu machen. Und Bluetooth LE ist potenziell, also per Bluetooth.
Low Energy ist
der Low-Energy-Modus, ist so ein spezielles Bluetooth, wo sehr, sehr wenig Daten darüber übertragen werden können, sehr, sehr langsam, aber halt verbraucht quasi keinen Strom und ist dafür, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anwendung. Und dass sich quasi dein Telefon die ganze Zeit per Bluetooth irgendwie meldet und sobald jemand anders in der Nähe ist. Und wird das dann ganz übertragen und dann gibt es jetzt halt, die tauschen dann quasi, die Idee ist, dass die eine ID austauschen und dass die ID regelmäßig mal geändert wird. Einfach damit du, wenn du zweimal derselben Person begegnest, damit du es nicht merken kannst, also damit du nicht merken kannst, dass es immer noch dieselbe Person war. Und das Ganze wird, und die Idee dahinter ist, dass man dann sozusagen, wenn man sich dann als positiv infiziert herausstellt, dass dann alle Personen, mit denen man in den letzten Tagen Kontakt hatte, informiert werden. Achtung, Achtung, jemand, mit dem du Kontakt hattest, hat sich als infiziert herausgestellt.
Also man muss vielleicht noch sagen, also die IDs werden, also die IDs, die du sozusagen empfängst, die werden auf dem Telefon erstmal nur gespeichert und nicht irgendwie genau. Zentral, sondern erstmal nur auf dem Telefon. Und erst wenn du dich infizierst, lädst du deine die IDs, mit denen du Kontakt hattest, sozusagen auf den Server und der Server informiert dann die Leute, die diese IDs hatten.
Ja. Dann muss aber die eigene ID muss dann auf jeden Fall immer an den Server übertragen werden. Egal. Ist auch tatsächlich, glaube ich, im Detail nicht so wichtig. Ich weiß, es gibt da Leute, die wollen da irgendwie die dezentrale Lösung und es gibt Leute, die sagen, nee, wir brauchen eine zentrale Lösung.
Das ist eine große Diskussion gerade, ja.
Das ist eine große Diskussion. Ich frage mich aber, ob diese, also ich bin bei dieser ganzen Diskussion, habe ich manchmal so das Gefühl, also es gibt da auch Leute, die dann sagen, ja, das muss halt, also sagen alle mal, ja, der Einsatz dieser App muss freiwillig sein und klar, der muss, also im Augenblick gibt es ja auch keine Möglichkeit, dich dazu zu zwingen, insofern wird es auch erstmal quasi pseudo-freiwillig sein. Ich finde die Diskussion aber um die Freiwilligkeit, wenn dann Leute sagen, ja, aber wenn ich dann sozusagen drohe, meinen Job zu verlieren, weil ich halt in einem Bereich tätig bin, wo mein Arbeitgeber darauf Wert legt, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das halt plötzlich nicht mehr so freiwillig. Und das stimmt auch. Und ich sehe das aber als nicht lösbares Problem, ehrlich gesagt, weil wir sind nun mal in der Situation, es ist ja nicht so, dass diese App gebaut wird, um Daten zu sammeln oder um irgendwas Böses zu machen, sondern sie wird gebaut, um damit einen bestimmten Zweck zu erfüllen, nämlich um die Sicherheit aller zu erhöhen. Und
ich fand das ganz interessant, weil das Linus Neumann, der ja interessanterweise ein großer Fürsprecher dieses Ansatzes ist, der hat das so schön so dargestellt, bei dieser App, wenn du die installierst, ne, dann sie nützt weder demjenigen, der infiziert ist und dann alle informiert, der hat eigentlich keinen Incentive dafür. Sie nutzt aber auch nicht denjenigen, die informiert werden, dass sie eventuell mit Leuten Kontakt hatten. Weil das ist ja auch schon passiert, im Endeffekt sozusagen, der Kontakt ist ja schon passiert. Das heißt, also, sie werden ja auch nicht gewarnt, sondern werden nur gewarnt, dass sie eventuell Covid haben, aber das hätten sie so oder so bekommen. Im Endeffekt arbeitet es zu dem Benefit des Dritten, also desjenigen, den du dann nicht mehr infizierst, weil du plötzlich weißt, dass du gefährdet bist und dich halt selbst heimisolierst. Und das heißt also mit anderen Worten, und das ist halt sehr abstrakt zu verstehen, ne? Also dass halt diese App nicht für deinen Schutz da ist und auch nicht für den Schutz der anderen, die du triffst, sondern tatsächlich der Schutz der Dritten, die der Zweite nicht mehr treffen kann oder nicht mehr treffen wird, sozusagen.
Genau. Du bist in der Situation, dass du durch diese, ja, das ist, du, es geht, die App ist nur dazu da, diesen R-Value unter ein bisschen zu drücken, einen Baustein, um den hoffentlich irgendwann mal unter 1 zu drücken oder halt oder ein bisschen zu drücken, damit wir dafür uns woanders Freiheiten wieder einkaufen können. Und das ist ein sehr, sehr abstraktes Ziel. Und aber ich finde es trotzdem so, und das ist, das kriegt man nicht für, also wenn man diese App nicht installiert und da nicht mitmacht und diese Daten nicht shared, dann ist das, dann ist das nichts, wo du sagst, aber ich möchte keinerlei Nachteile davon haben, dass ich mich weigere, diese App zu installieren. Ja. Und das ist nicht machbar, weil es ist ein ganz objektiver Nachteil da. Die Gesellschaft an sich hat dadurch, je mehr Leute, also potenziell, sofern sie denn funktioniert, das ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen, diese App denn potenziell funktioniert, ist sie für die Gesellschaft, fügst du der Gesellschaft quasi einen Schaden zu. Und ich glaube, dass über kurz oder lang, ich meine, so eine App wäre natürlich schon in der Lage, dir indirekt irgendwelche Informationen zu geben. Also zum Beispiel, wenn du halt, nehmen wir mal an, dass wenn die App dann in der Lage ist anzuzeigen, hey, der hat Covid-19 und irgendwann sagt die Bahn, wir lassen in unsere Züge niemanden mehr einsteigen, dessen App nicht anzeigt, dass er
grün ist, genau. Also diese Apps gibt es ja in China, ne? Also tatsächlich bei WeChat haben die das eingebaut, dass du halt sozusagen, ich weiß nicht, ob das Contact Tracing, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, auf welcher Basis das funktioniert, aber da gibt es dann sozusagen auch so Farbcodes mit so QR-Bestätigung. Und da kommst du halt mit in bestimmte Etablissements oder bestimmte Dienstleistungen nicht mehr rein, wenn du da nicht irgendwie ein grünes Licht hast, so, ja.
Ja.
Also es ist schon echt krass. Also man muss das sich auch schon echt vorstellen, dass das halt schon echt eine Diskriminierung ist, ne? Also Diskriminierung im ursprünglichen Sinne, also Diskriminierung heißt ja erstmal nur sozusagen Auswahl, ja, oder Ausselektion, ne? Und dann ist halt sozusagen, es ist mal unabhängig davon, ob diese Diskriminierung gerechtfertigt ist. Ja? Also sozusagen, wenn du zum Beispiel halt Covid-19 hast, ja, dann ist dich in einen Club nicht reinzulassen eine zulässige Diskriminierung. Finde ich jedenfalls persönlich. Das ist so mein
Moral.
Ne? Also das ist eine zulässige Diskriminierung. Covid-19 kranke Menschen sollten möglichst nicht in der Öffentlichkeit rumlaufen und genau. Aber es wird natürlich langfristig, und das ist interessanterweise, Ulf Burmeier macht diesen Punkt ja gerade in Lage der Nation sehr häufig, langfristig wird es natürlich so sein, dass halt immer mehr Leute auch eine positive Diskriminierung dadurch erfahren, dass sie halt sozusagen Covid-19 hinter sich gebracht haben und dann halt Antikörper haben, also das heißt immun sind und damit halt bestimmte Dinge tun können und gesellschaftlich agieren können in einem Maße, den wir, die wir nicht krank sind, aber halt auch noch nicht sozusagen immun, uns verwehrt bleiben wird. Ne? Und dann muss es sozusagen auch dafür irgendwie eventuell bestimmte Ausweismöglichkeiten geben, so von wegen so, hallo, ich bin Covid-19 positiv und kann jetzt XY machen. Hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast ja auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, dass es ein Dating-Pool wird.
Das wird, aber ich meine, das ist ja auch logisch. Ich meine, wenn du halt, warum soll man jemanden, wenn du zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeitest, dann kann das ja ein gigantischer Vorteil sein, dass du dich nicht mehr infizieren kannst und niemand mehr damit anstecken kannst. Das ist ja einfach.
Total.
Und es wird auch andere oder eben, es wird andere solche Situationen geben und das wird, solange wir keinen Impfstoff haben, wird das einfach notwendig sein. Und ich finde, wie du richtig sagtest, wenn jemand das hat und vielleicht sogar oder wissentlich hat, weiß, ich bin Covid-19 positiv, aber ich renne trotzdem in den Club, sofern es einen Club gibt, oder ich renne trotzdem draußen in der Landschaft rum und mir doch wurscht, ob ich Leute anstecke.
Das ist Körperverletzung.
Ich finde, das ist...
Das ist Körperverletzung eigentlich, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es strafrechtlich Körperverletzung ist, aber ich finde es auf jeden Fall... Ich glaube, der Schutz der restlichen Bevölkerung davor, dass diese Person mir ins Gesicht hustet, ist höher zu werten als sein Recht darauf, dass niemand erfährt, dass er Covid-19 hat. Ja, und wo man ja auch sagen muss, in dem Moment wäre ja auch die Frage sehr einfach zu klären, wie man das verhindern kann, dass jemand erfährt, dass er Covid-19 hat. Geh nicht in die Öffentlichkeit, dann kriegt es auch keiner mit. Halt dich einfach, sorg dafür, dass du wieder gesund wirst und dein Problem ist gelöst und geh dafür nicht in die Öffentlichkeit. Und das ist, und ich finde in dieser ganzen Datenschutz...
Wobei natürlich, also die Leute, die sozusagen informiert werden, dass sie einen Kontakt hatten mit jemandem, der später Covid-19 getestet wurde, heißt ja nicht, dass sie Covid-19 haben, ne? Sondern es heißt ja nur, dass sie es haben könnten. Und dass das natürlich dann auch sozusagen sehr, sehr viele False Positives gibt, sollte auch klar sein. Also ein System von automatischem Contact Tracing ohne eine massive Rate an False Positives ist gar nicht denkbar. Ne? Also muss man auch
dazu denken. Aber was du halt machen kannst, ist halt in dem Moment eintragen. Also irgendwie muss das ja vorgesehen sein innerhalb des ganzen Systems, dass wenn ich zum Arzt gehe, der prüft mich, ich habe das, dass der dann irgendwie in meiner App sagen kann, der hat wirklich Covid-19. Punkt. So, das ist jetzt, wir wissen jetzt, dass der das hatte. Und erst dann werden ja die anderen Leute darüber informiert. Das heißt, diese App muss ja diese Informationen irgendwo abspeichern.
Ja, das ist übrigens eine Sache, in den momentan diskutierten Ansätzen, es gibt jetzt übrigens dieses PEP-PT, das ist so ein Framework aus so europäischer Hand, die halt versuchen, das irgendwie umzusetzen. Da gibt es jedenfalls noch keine gute Dokumentation dazu, wie sie das genau sicherstellen, ne? Weil du musst dir überlegen, das ist natürlich auch hochgradig Missbrauch gefährdet, weil du natürlich einfach rumlaufen und überall deine IDs verteilen und dann halt irgendwie dich aus Spaß einfach mal auf Covid-19 positiv setzen und dann halt 1000 Leute trollen, die du irgendwie getroffen hast.
Ja.
Also das heißt, es muss halt irgendwie so einen, sag ich mal, gereviewten Prozess geben, wie ein Test dann sozusagen als Informationssignal wieder eingespeist wird in das System. Und das geht natürlich dann wiederum nur, indem halt wirklich wieder die ID, also deine persönlichen Daten wiederum verknüpft werden mit einem Test eigentlich an irgendeiner Stelle, ne? Und das ist auch wieder interessant. Also da gibt es noch zumindest keine Dokumentation darüber, wie genau die das bewerkstelligen wollen. Aber interessant.
Ja, das sind definitiv. Das ist auch so ein Punkt. Wie viele Ärzte werden in der Lage? Okay, administrativen Probleme, die zu lösen sind. Welcher Arzt hat, weiß schon, also dann müssen die irgendwie quasi auch einen Passcode haben, damit sie das eintragen können und sonst niemand. Wie wird verhindert, dass wenn ich dann einfach beim Arzt, dass ich quasi, bevor ich beim Arzt reingehe, lösche ich rasch die App, installiere die neu, habe eine neue ID, alles, was ich vorher hatte, ist jemals weg.
False Negatives kannst du immer produzieren, glaube ich. Also das ist das ist nicht das Issue, weil du wirst ja sowieso keine Installationsrate von 100% erreichen. Das heißt also, musst sowieso davon ausgehen, dass Leute, die positiv testen, auch keine Leute informieren darüber, dass sie mit denen Kontakt haben. Also das.
Ich fände da sozialen Druck aufzubauen, fände ich, wenn es denn funktioniert, fände ich richtig. Und das ist tatsächlich sowas, was ich jetzt nochmal zum Beispiel in Hongkong gehört habe. Dass da wohl jetzt sozialer Druck aufgebaut wird, Masken zu tragen. Also, dass du wohl teilweise einfach, du kriegst im Imbiss, kriegst nichts zu essen, wenn du keine Maske auf hast. Und die bedienen dich einfach nicht und solche Sachen. Und was ich auch legitim finde, soziale, wir sind, also bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber ich finde, Handeln hat Konsequenzen, auch Datenschutzhandeln hat Konsequenzen. Und ab einem gewissen Punkt, wenn du sagst, ich möchte aber, und die Beweggründe dafür mögen sehr, sehr andere sein, also nehmen wir mal an zum Beispiel, ich würde argumentieren, ja, ich möchte gerne mit dem Auto fahren, aber ich möchte keine eindeutige ID an meinem Auto hinten hängen haben, die mich für jedermann identifizierbar macht und wiedererkennbar macht. Und das könntest du ja theoretisch fordern, aber dann darfst du halt nicht Auto fahren. Und das ist halt.
Ich meine, eine naheliegende parallele Diskussion ist ja diese Frage der Impfung, beispielsweise Masernimpfung, ne?
Ja.
Wo ja auch sozusagen eine ganze Menge Anti-Vaxxers jetzt irgendwie versuchen, so grundrechtmäßig zu argumentieren, dass sie ja dass sie das Recht hätten, sozusagen eine Impfung für sich und ihre Kinder zu umgehen. Und aber wo natürlich, und das ist ja auch schon länger in der Debatte, wo sie natürlich, wenn das halt genug Leute machen, sozusagen keine Masernimpfung zu machen, halt die Herdenimmunität so weit schwächen, dass dann halt wiederum eine Masernepidemie ausbrechen kann, wie das jetzt ja auch in Prenzlauer Berg passiert ist. Also das heißt mit anderen Worten, dort, wo deine persönliche, individuelle Handlung so krass in die Rechte und in die Gesundheit von anderen Menschen eingreift, kannst du eigentlich so eine sozusagen rechte Abtrennung, ja, so eine Autonomie überhaupt gar nicht mehr sinnvoll managen. So. Und das genau. gilt, glaube ich, einfach für alle möglichen Formen von Krankheiten. Wenn du eine Krankheit hast, dann ist diese Krankheit halt eben nicht nur für dich eine Gefahr, sondern sie ist eine gesellschaftliche Gefahr. Und deswegen kannst nicht einfach du darüber entscheiden, wie du mit dieser Krankheit umgehst, sondern die Gesellschaft hat da mitzureden. Mhm.
Ja, ich finde das, wie gesagt, ich finde Straßenverkehr, finde ich da, die Deutschen nehmen ja immer da den Straßenverkehr als Beispiel herzufinden. Ich meine, eine Geschwindigkeitsbegrenzung existiert halt in allererster Linie, damit du niemand anderes gefährdest. Da wird halt deine individuelle Freiheit eingeschränkt, um anderer Menschenleben zu retten. Und ich glaube, so eine Diskussion muss auch in diesem Bereich möglich sein. Und ich mir ist klar, dass es viele Leute gibt, die da anders gebrandmarkt sind und die da andere Probleme sehen und die da vielleicht auch andere Vorerfahrungen haben. Und ich finde die Bedenken absolut berechtigt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein slippery slope ist. Dass wenn wir einmal diese App installiert haben, dass wir dann, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, die trotzdem nicht mehr deinstallieren können, weil sie sich so etabliert hat und wir quasi einfach nur ein bisschen Freiheit verloren haben, dann ab dem Zeitpunkt. Aber ich find's trotzdem so zu tun, als ob es möglich wäre, daraus ohne Konsequenzen auszuopten, finde ich falsch. Weil es ist halt nicht ohne Konsequenzen. Handlungen haben Konsequenzen. Und wenn du sagst, nein, ich will meine Daten dafür nicht hergeben, weil mir ist das Risiko zu hoch, dann schwächst du aber trotzdem die unsere Möglichkeit, diese Krankheit einzuschränken. Und das finde ich, das muss man sich bewusst sein. Ja. Bist noch da? Oh, oh. Ich glaube, jetzt ist er nämlich mal weg. Oder ich bin weg. Ach, schade. Jetzt höre ich nur noch den... Ich. Okay, der MS Pro ist einfach ein MS Pro Polen. Gut, hätte ich auch einfach haben können. Ja, da muss ich noch ein bisschen vor mich hin monologisieren. Ja. Also ich bin bei dieser App, ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass die wahnsinnig viel bringt. Ich glaube, zum einen ist es technisch ein gigantisches Problem, ich glaube, es ist administrativ ein gigantisches Problem. Es wird schwer sein, diese Menschenmenge zu finden, die da mitmacht. Aber andererseits, ich weiß auch nicht, wie gut diese App sein muss. Das finde ich halt auch, das ist, ich rede gerade darüber, dass ich nicht glaube, dass diese App sonderlich gut sein wird und sonderlich gut funktionieren muss. Aber es ist ja auch die Frage, wie gut muss sie denn funktionieren? Kann es denn schon ein bisschen, also wäre denn schon was geholfen, wenn sie nur in 10% der Fälle funktioniert? Ist das klar? Mich selber ja. Schützt sie damit nicht. Aber reicht das vielleicht schon, um diese Werte ein bisschen zu drücken?
Also es gibt wohl eine Studie, die halt so die theoretischen Möglichkeiten so einer Tracing-App auch sozusagen durchgerechnet hat und der zufolge sozusagen schon eine große Hilfe wäre, wenn 60% diese App benutzen würden und von diesen 60% sozusagen in 60% der Fälle auch funktionieren würde. Ne? Also sozusagen eine App, die von 60% der Leute sozusagen aktiv benutzt wird und die in 60% der Fälle funktioniert. Ja. Dann würde schon ein großer Effekt passieren. Das war so ein bisschen die Erkenntnis dieser Studie, wobei die halt, ich fand, ziemlich abstrakt gemodelliert wurde. Es gibt ja schon auch Erfahrungsberichte. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, also das Vorbild für diese Contact Tracing App ist ja dieses Ding in Singapur. Also wie ist das? Trace Together, genau. Trace Together ist diese App in Singapur. Die haben genau diese Bluetooth-Geschichte gemacht und allerdings ein bisschen anders. Da werden auch die IDs, also die persönlichen Daten verknüpft und so. Und die kommen irgendwie auf einen Stand von 23% oder so Installation. Also
23, ich habe irgendwas von 16 gehört, aber trotzdem, ja.
Also ich habe auch die Zahl nicht mehr im Kopf, vielleicht ist es auch weniger noch, aber jedenfalls, und das ist eigentlich auch schon ziemlich viel, ne? Wenn du überlegst, wie viel, du weißt es ja besser als ich, wie viel Prozent Leute irgendwie eine App, also 60%, wenn du schaffst, dass irgendjemand 60% eine App installiert haben muss, dann musst du sie wahrscheinlich vorinstallieren.
Ich würde gerade sowas sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn gerade mal so 60% aller Deutschen wissen, dass es möglich ist, auf ihrem Telefon eine App zu installieren, die nicht von vornherein drauf ist.
Ja. Also das ist ja, mal das beiseite gelassen, aber ich habe letztens einen Artikel gelesen über die Contact Tracing Methoden in Singapur. Und da passiert das natürlich eigentlich wie überall in der Welt vor allem händisch, ne? Also das heißt, was da passiert ist halt, du hast einen Covid-19-Kranken und dann gehst du hin als so Contact Tracer und dann befragst du den. Was hast du die letzten 2 Wochen gemacht? Ja, und das überlegt mal selber für euch, was habt ihr die letzten 2 Wochen gemacht? Wen habt ihr so getroffen? Okay, da wir alle jetzt irgendwie in Lockdown sind, ist das relativ übersichtlich, ne? Aber in so einem normalen Alltag trifft man hunderte von Leuten, ne? Irgendwie, keine Ahnung, der Dönermann, irgendwie, was weiß ich. Und wenn du dann halt irgendwie sozusagen ins Detail gehst, mit den Leuten rauszufinden, so einer persönlichen Anamnese, wen sie so getroffen haben, dann wirst du auf ganz, ganz viele Wissenslücken stoßen. Logisch. Und da hilft dann halt so eine Contact Tracing App tatsächlich. Also was sie halt machen, ist tatsächlich, sie gehen, sie nehmen ja das ganze Telefon eigentlich von den Leuten und gucken halt auch wirklich sozusagen deren Bewegungsprofil bei Google, Android oder was weiß ich, ist das ja irgendwie auch gespeichert, kannst du da einfach sozusagen durchgehen und kannst dann mal fragen, hey, du warst dann und dann dort und dort, wen hast du da getroffen, was hast du da gemacht, irgendwie erinnere ich dich doch mal, ne? Und dann halt irgendwie sozusagen versucht, die ganzen Datenpunkte da rauszuziehen aus dem Gespräch und dann werden diese ganzen Leute alle abtelefoniert. Und das ist, also könnt ihr euch vorstellen, das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess pro Patient, ja. Und dann kannst du überlegen, bei einer exponentiellen Verbreitung von Patienten, dass das Ding halt ziemlich schnell an seine Grenzen stößt, so von der Machbarkeit. Und das ist so ein bisschen, wo dann diese Idee der App reinkommt. Und wo dann auch in Südkorea diese App auch eine Relevanz hat, weil nämlich tatsächlich die Leute, die dann halt dort sind, auch wenn es halt nur irgendwie 16% oder 23% oder wie so was weiß ich sind, die halt diese App installiert haben, wenn diese Leute die App installiert haben, hast du da halt immerhin auch noch Anhaltspunkte und hast halt aber dort natürlich auch gleich die IDs dazu und kannst die Leute anrufen. Ja.
Ja.
Und was halt sozusagen diesem händischen Contact Tracing einfach sozusagen in die Hände spielt, den ein bisschen Zeitvorteil gibt, ein bisschen weniger Arbeit macht und so weiter und so fort. Und ich frage mich halt bei dieser Contact Tracing App Geschichte, ob das nicht vielleicht der relevantere Punkt ist, den so eine App leisten kann, nämlich halt wirklich nicht an sich sozusagen ein in sich geschlossenes System zu bilden, wo Leute sozusagen Messages kriegen, die eh ungenau sind, wo wahrscheinlich unglaublich viele False Positives auch dabei sind, sondern wo es eigentlich nur darum geht, den händischen Contact Tracern ein bisschen in die Hände zu arbeiten und da eine Unterstützung zu sein. Ob das nicht vielleicht die sinnvollere Anwendung wäre?
Was ich mir noch gedacht habe, ist, es gibt eine Firma, die hat so eine Contact Tracing App eigentlich quasi mehr oder weniger schon. Und ich wette, die haben die auch sehr, sehr datenschutzfreundlich gemacht. Und diese Firma heißt Apple. Und zwar ist die in jedem iPhone eingebaut. Und zwar, was es ja seit ein paar, also es gibt ja diese App Find My Friends, wo man seine Freunde drüber nachverfolgen kann. Die hat aber auch die Funktion, dass man seine Geräte finden kann, zum Beispiel Find My iPhone oder sowas. Das ist eine Funktion, die ich embarrassing often nutze im Laufe der Woche, wenn ich mal wieder mein Telefon oder mein iPad
verschwinde. Das sind so viele Geräte, glaube ich, einfach.
Na, ich frage halt, ich finde mein iPhone nicht und dann frage ich meine Uhr, wo ist mein
Mein dritt iPhone.
Meine Uhr, wo ist denn mein iPhone? Das ist halt, nutze ich wirklich mehrfach die Woche oder dass ich mein iPad nicht finde oder irgendwie sowas. Und dann pingt das halt drüben los. Und das ist halt eigentlich eine relativ simple Sache. Die schicken halt eine Push-Notification hin und dann geht es halt wieder zurück. Aber was sie jetzt seit iOS 13, glaube ich, drin haben, also seit einem Jahr, ist, dass halt zum Beispiel auch dein Mac hin und wieder einfach mal, auch wenn er gar nicht mit dem WLAN verbunden ist, einfach so ein Bluetooth-Beacon-Ping losschickt. Und iPhones, die zufälligerweise in der Gegend sind, nehmen den auf und sagen dann, hey, ich habe hier von diesem Gerät, habe ich hier einen Ping gehört. Mit dem Ergebnis, dass du auch Devices tracen kannst, die nicht in der Nähe sind und die auch gar nicht mit dem Internet verbunden sind, wie zum Beispiel deine Kopfhörer. Und das ist eigentlich quasi schon diese Tracing-App. Sobald du das eingeschaltet hast, dieses Find My, hast du eigentlich schon quasi diese Tracing-Funktion. Und hast, wenn sich entsprechend Leute diese Software installieren und dann hoffentlich auch mitmachen, hast du potenziell mehrere hundert Millionen von Usern auf einen Schlag mit einem Software-Update. Und und ich habe mich nämlich gefragt, weil jetzt gibt's nämlich, jetzt ist vor kurzem das iOS 13.4 rausgekommen und dann ist direkt am nächsten Tag die Beta-Version von iOS 13.4.5 rausgekommen. Und dass da so ein paar Schritte immer ausgelassen werden, das ist eine relativ normale Sache, aber dass es so viele sind, fand ich dann doch überraschend. Und da habe ich mich dann gefragt, hat Apple sich da irgendwie die Möglichkeit gelassen, viele Updates innerhalb kurzer Zeit rauszubringen, weil sie einfach vorhaben, relativ unausgereifte Software auf den Markt zu legen.
Und du hast halt ganz offensichtlich den Link nicht geklickt, den ich dir noch schnell geschickt
habe. Ich habe den Link geklickt. Das nehme ich, dass du mir gerade einen Link geklickt hast, das TechCrunch auf TechCrunch und auch Bloomberg. Das ist wohl noch ein bisschen besserer Link, aber den habe ich auch noch nicht gelesen, weil die Sendung dann direkt anfing. Dass Apple und Google gerade anfangen, das quasi in die Betriebssysteme in einer gemeinsamen Kooperation zu integrieren.
Ja, ich war übrigens, noch nicht ganz durch, aber das ist wirklich ganz frisch jetzt sozusagen, wo wir gerade podcastlich sozusagen eine Stunde bevor wir angefangen haben zu podcasten, ist der Artikel überhaupt erschienen. Ich habe ihn nur angelesen, aber der Punkt ist, dass in der Debatte um diese Contact Tracing Geschichte natürlich ein Argument immer war, dass halt Apple, dass man halt mit Apple-Apps, also mit iOS-Apps, kann man halt nur sozusagen für IDs scannen, wenn die App im Vordergrund läuft. Und das war halt so eine große Hürde und deswegen wurde immer gesagt, dass Apple da halt komplett rausfällt, also die iOS-Geräte komplett rausfallen. Und da gab es halt verschiedene Ansätze, das zu lösen, unter anderem die Idee eines Wake-Up-Beacons, das heißt also, dass man sozusagen so ein Standard-Beacon erst einmal sendet für die Apple-Geräte, damit sozusagen die App erstmal wieder in den Vordergrund laufen kann, um dann sozusagen den Handshake zu machen mit den Random-IDs. Eine andere Geschichte war, dass die PEP-Leute, PEP-PT, dieses Framework, was so aus dem europäischen Raum so ein Framework erarbeitet hat, dass die schon im Gespräch waren mit Apple, jedenfalls in deren Kommunikation, halt dieses Problem irgendwie auf Betriebssystemebene zu lösen. Und jetzt kommen jetzt gerade diese Artikel raus, die halt erzählen, dass Apple und Google gemeinsam an einer gemeinsamen Lösung dafür arbeiten. Und dass der erste Schritt dafür ist, tatsächlich eine gemeinsame API rauszugeben, mit der man eben dieses Contact Tracing Bluetooth LE Geschichte halt ansprechen und damit arbeiten kann, dass das also sozusagen externe Apps über diese API tatsächlich eine gemeinsame Schnittstelle haben. Und aber langfristig wohl auch ein gemeinsames System aufsetzen wollen dafür. Und das ist interessant, weil das nimmt natürlich dann langfristig den Wind aus den Segeln von allen anderen Projekten, wenn nämlich sozusagen so eine vorinstallierte App dann irgendwie bei Google und bei Apple sozusagen vorinstalliert ist, dann macht das eigentlich gar keinen Sinn, irgendwie noch was anderes zu machen, ganz ehrlich, ja. Ja, also das wird dann sozusagen der Schritt 2, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und this is big, würde ich sagen. Also das ist halt wirklich groß, weil natürlich können die
eine Chance, auf die 60% zu kommen.
Damit hat man eine Chance, auf die 60% zu kommen. Damit hat man eine Chance, auch eine robuste Lösung, also eine technisch robuste Lösung reinzubringen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei passiert. Also das ist...
Ich glaube, und es ist halt Apple zumindest und Google garantiert auch, die haben halt jahrelang Vorlauf. Die wissen halt, so was die jetzt halt so anfangen, so du musst ja halt um die Negative, False Negatives möglichst, die False Positives möglichst gering zu halten, du musst ja rauskriegen, wie ist das denn, wenn ich mein Telefon in der Tasche habe und wenn ich so rumstehe, wie messe ich denn auch, was ein näher Kontakt ist und sowas. Und das ist halt, sind Dinge, wo zumindest Apple halt jahrelang schon an Forschung reingesteckt haben, weil die das halt auch für ganz andere Bereiche wollen. Weil die halt eine API mitbringen, die dir sagt, so, ja, wir schätzen mal, dass dieses Gerät ungefähr so und so viel Meter von dir entfernt ist, wenn du mit einem anderen Gerät kommunizierst und sowas. Das ist, und die haben Zugriff auf die Hardware dafür, die du wissen musst. Also das kannst du zum Beispiel, deine Apple Watch zum Beispiel, ich kann ja mit meiner Apple Watch kann ich mein MacBook anlocken. Und das funktioniert also, dass ich quasi kein Passwort brauche, sondern dass ich halt einfach dadurch, dass ich die Uhr umhabe, bin ich hinreichend authentifiziert. Und das funktioniert halt auch nur, wenn ich nahe genug dran bin an dem Gerät. Und im Zweifelsfall messen die das halt dadurch, dass sie gucken, wie lange ist denn die Laufzeit von dem Signal. Und damit du so eine Laufzeit von so einem Signal messen kannst, musst du sehr, sehr tief im Hardware-Layer drin sein. Du musst die Hardware sehr gut kennen. Ich würde mal behaupten, eine Third-Party-App kann das gar nicht. Also nicht nur, weil sie nicht das Know-how haben, sondern auch, weil sie schlicht und ergreifend so tief in den Hardware-Layer gar nicht rein oder in den Layer gar nicht reinkommen, dass sie diese Informationen überhaupt kriegen, wie lange dieser Ping jetzt gebraucht hat. Und wenn die da was machen, dann räume ich denen gleich wesentlich realistischere Chancen ein, dass das funktionieren könnte.
Ja, sehe ich auch so. Und das wird natürlich aber auch wieder eher so ein, sag ich mal, in der Szene, in der das diskutiert wird, eher so ein Backlash geben, weil natürlich, Hilfe, Google und Apple überwachen uns schon wieder und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es natürlich für das eigentliche Ziel, nämlich eine große Verbreitung und eine robuste Implementation bereitzustellen, dem Ganzen natürlich zugutekommt. Aber ja, also das ist das wird eine interessante Diskussion und ich glaube, wir haben da erst noch den Anfang gesehen von dieser Diskussion auch. Ja. Das wird nochmal echt übel werden. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen und noch mal klar machen, was ich sozusagen so allgemein, also warum ich glaube, dass wir diesen Weg gehen sollten oder zumindest probieren sollten. Ja? Also wir sind momentan in der Situation, dass wir alle in unseren fucking Homes eingesperrt sind. Das ist keine geile Situation. Ich glaube, das muss ich niemandem erklären, dass das keine geile Situation ist. Und alle Leute, jedenfalls alle Leute, die von Vernunft sind, es gibt eine ganze Menge Leute, ich glaube, eine nicht zu unterschätzende Masse von Leuten, die sich sehr, sehr gut darin einrichten und irgendwie das ganz geil finden gerade und gar nicht wieder raus wollen aus dem Zustand. Das sollte man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, die allermeisten wollen gerne aus diesem Zustand wieder raus. Ich gehöre dazu, du gehörst, glaube ich, auch dazu, Max, ne?
Ich gehöre ehrlich gesagt nur dazu, weil ich ein Kind habe und hin und wieder gerne mal dieses Kind in den Kindergarten abliefern würde.
Genau.
Also ansonsten
wir haben alle unterschiedliche Gründe vielleicht, aber grundsätzlich wollen wir gerne wieder eine Gesellschaft haben.
Ja, Gesellschaft war nicht so scheiße.
Genau. Also mein Hauptargument ist eigentlich, ich möchte gerne mal wieder umarmt werden. Aber
das habe ich glücklicherweise noch. Ja, das ist tatsächlich was ich nicht nachvollziehen kann, weil das habe ich noch. Ich habe meine Familie noch und das ist in so einer Situation jetzt
gerade. Du hast deine Familie mehr als ever.
Ja, ich habe wenn überhaupt dann ein bisschen zu viel. Das stimmt.
Genau. Ja, das ist immer so. Das ist die Diskrepanz zwischen so. Genau. Aber wir haben alle unterschiedliche Gründe, warum wir, glaube ich, wieder zurück zu gesellschaftlichem Leben wollen. Aber die meisten von uns wollen zurück ins
Gesetz. Genau.
Und nun stellt sich die Frage der Exit-Strategie. Und Es gibt verschiedene Exit-Strategien, die diskutiert werden. Die relativ einfachste ist, die hatten wir vorhin schon am Beispiel von Schweden diskutiert, ist halt, wir versuchen einfach so schnell wie möglich Herdenimmunität herzustellen. Das heißt also, wir machen einfach am besten gar nichts oder so wenig wie möglich und dann gucken wir, dass sich das Virus schnell verbreitet und dann sind wir irgendwie irgendwann alle immun dagegen. Es gibt sehr, sehr offensichtliche Gründe, die gegen diese Strategie sprechen. Die eine ist, dass halt einfach allein in Deutschland wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen sterben werden, wenn wir diese Strategie anwenden. Die andere ist, dass das Gesundheitssystem komplett vor die Wand gefahren wird. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Mhm. Und natürlich auch unglaublich krasse Risiken eingegangen wird, auch darüber hinaus. Also ich glaube, wir sollten über diese Strategie gar nicht groß weiter reden, sondern wir sollten wirklich auch alle Leute wirklich schämen, die diese Strategie ernsthaft erwägen. Es ist eine unmenschliche Strategie, es ist eine, ich finde, an Euthanasie grenzende Strategie. Es ist sozusagen, wir opfern jetzt die Schwachen irgendwie, um unsere wirtschaftliche Prosperität zu retten. Das ist das, was so in den USA auch vor allem so aus dem Trump-Lager diskutiert wird.
Das wird hier auch noch losgehen.
Jede ja, Woche. Und es passiert schon ja teilweise. Und
ja, ja.
Ich glaube, wir sollten diese Strategie grundsätzlich ablehnen, einfach grundsätzlich. Das ist eine unmenschliche, es ist eine widerwärtige, es ist eine gefährliche Strategie. Die andere Strategie ist, die andere Strategie ist halt flatten the curve, ne? Also das heißt, wir versuchen, die Kurve so tief zu machen, also eigentlich sozusagen so ungefähr bei R0 gleich 1, dass du halt sozusagen, dass jeder, der angesteckt wird, allerhöchstens und wahrscheinlich eher weniger als eine Person ansteckt. Dann kriegen wir sozusagen, bleiben wir auf dem Niveau, auf dem wir jetzt ungefähr sind. Jedenfalls, wenn R0 sozusagen in zwei Wochen, alle zwei Wochen nur irgendwie auf 1 bleibt, dann haben wir sozusagen so eine flache Kurve und bleiben, jedenfalls wie es momentan aussieht, wir haben ja eine ganze Menge aufgestockt an Ressourcen, an Betten, an Beatmungsgeräten. Sollten wir das irgendwie auch gemanagt kriegen, dass wir sozusagen jetzt mit einer flachen Kurve sozusagen auch eine Immunitätsstrategie machen, nur halt dauert sie sehr, sehr viel länger. Ne? Und
genau.
Dieses sehr viel länger wäre halt so 2 Jahre. Also das heißt sozusagen, der Zustand, den wir jetzt gerade haben, 2 Jahre, ich bin nicht so ein Fan davon.
Ja.
Und die dritte Strategie ist halt sozusagen zurückzukommen auf im Endeffekt auf die Strategie, die wir hatten, bevor wir Flatten the Curve gemacht haben, nämlich die Containment-Strategie. Das heißt also, Fälle, die es gibt, zu finden, zu isolieren und einzudämmen, also sozusagen das Virus dort einzudämmen, wo man es findet. Mhm. Und das ist das, was man von Anfang an versucht hat, woran man gescheitert ist. Und wo wir auch in Deutschland gescheitert sind, spätestens als in Heinsberg dann sozusagen dieses Karnevalsdings da irgendwie alles durcheinander gebracht hat. Wir haben es einigermaßen geschafft in dieser Münchner Cluster, der da halt entstanden ist, ganz am Anfang. Den haben wir isoliert gekriegt, den haben wir kontrolliert gekriegt. Später dann in Heinsberg diese Geschichte, das war dann halt einfach, das ist dann halt einfach eskaliert. Und aber bis dahin hat man wirklich versucht, sozusagen das Virus zu containen. Das heißt also dort, wo es auftritt, die Fälle zu isolieren und ist das Virus beim Ausbreiten zu verhindern. Und das funktioniert aber tatsächlich eben nur begrenzt, weil du sehr, sehr viel Ressourcen drauf schmeißen musst, um dieses Virus zu isolieren. Ich habe das gerade schon geschildert, wie das mit dem Contact Tracing funktioniert. Das ist wahnsinnig aufwendig. Wenn du einen Fall hast, musst du halt irgendwie mehrere Menschen dran setzen, die einen ganzen Tag dran arbeiten, die Kontakte von den Leuten abzutelefonieren und dafür zu sorgen, dass die Leute sich isolieren oder dass sie getestet werden oder beides. Und dann kann es immer noch passieren, dass die Leute sich nicht dran halten und dass sie trotzdem das Virus weiter verbreiten und so weiter und so fort. Es ist wirklich so.
Einfach auch die Gefahr sehr hoch, dass die in der Zeit, also jede Person, die davon betroffen ist, ist halt potenziell wahrscheinlich auch schon selber in dem Zustand, dass sie es übertragen, das Virus.
Genau, und das ist das Problem gerade mit Covid-19 beziehungsweise mit SARS-2, ist ja, dass halt man Symptome hat, dass man infektiös ist, bevor man Symptome hat.
Genau.
Das ist wirklich neu. Also das haben wir bei wirklich seltenen ganz, ganz selten bei Krankheiten, dass sowas passiert. Und das ist das Problem, weswegen es so schwierig ist, das zu containen, weil da draußen ganz, ganz, ganz viele Leute rumlaufen, die das Virus schon übertragen, ohne dass sie irgendwelche Symptome spüren. Und nach vielen Studien sind das ungefähr 50% tatsächlich. Also 50% der Leute, die es haben, wissen nicht, dass sie es haben. Und das ist, und das macht es praktisch unmöglich, diese Containment-Geschichte durchzuziehen. Und vor allem macht es das unmöglich, ein Containment durchzuziehen, wenn wir aktuell, keine Ahnung, 120.000 Fälle, die wir gerade haben, das sind 120.000, von denen wir wissen, von denen die Dunkelziffer ist halt, das wissen wir nicht. Man geht in Deutschland, weil wir relativ gut testen, davon aus, dass sie nicht ganz so hoch ist wie in anderen Ländern. Also in anderen Ländern wird teilweise gesagt, okay, nimm die Zahl der offiziellen Fälle und multipliziere sie mal 10. Ja? Das ist in vielen, vielen Ländern der Fall, dass man so vorgeht. Ich glaube, das muss man in Deutschland nicht, aber ich glaube, mal 2 ist realistisch, definitiv. Das heißt, wir haben doppelt so viele Leute, die da rumlaufen, die nicht wissen, dass sie es haben, als etc. Das heißt, es ist wahnsinnig. Es ist ein, wenn wir überlegen, zurück zu Containment zu gehen, ja?
Ja.
Als Strategie, dann ist das ein ambitioniertes Unterfangen von unfassbarem Ausmaß. Das muss man sich vorstellen. Das ist unglaublich, was wir dafür für Ressourcen in die Waagschale schmeißen müssen, um eine Containment-Strategie nochmal durchzusetzen. Also erstens müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir wirklich mit der Infektionsrate unter 0,5 kommen. Ne? Also bevor wir überhaupt nur irgendwas anfangen können. Und da sind wir noch gar nicht. Wir sind jetzt gerade haben wir es unter 1 geschafft. Und wir müssen unter 0,5 kommen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie eher 0,2 oder was oder 0,3 oder irgendwie sowas. Also wir müssen auf jeden Fall unter 0,5 kommen, bevor irgendwas in der Richtung überhaupt nur möglich ist, im Bereich der Möglichkeit kommen. Dann müssen wir die Testkapazitäten hochfahren. Das wurde jetzt die ganze Zeit gemacht. Also die Testkapazitäten wurden hochgefahren. Aber, also Christian Drosten ist relativ pessimistisch, dass wir da auch relativ schnell ein Plateau einfach hätten, wo wir nicht mehr weiterkommen. Nein, ne? Also
nicht nur das, sondern auch die Chemikalien werden langsam knapp. Also es gibt halt diese Chemikalien, die man zum Testen braucht, die gibt es halt
die nicht Reagenzien, in dieser Menge. Reagenzien, genau, ja. Also die werden knapp. Es wird auch das Personal wird knapp, also die halt diese Tests durchführen, die halt auch diese Abstriche nehmen. Das ist ja auch ein logistisches Problem. Du brauchst ganz viele Leute. Also wenn du überlegst, irgendwie du willst jetzt zum Beispiel 1 Million Tests pro Woche machen, ja, also wie viele Leute brauchst du dafür einfach? Also die einfach nur wirklich losgehen und Abstriche nehmen, die Abstriche ins Labor senden, Leute, die am Labor dann diese Sachen auswerten. Also das ist ein wahnsinniger Personalaufwand. Das ist einfach eine riesengroße logistische Megaleistung, die du machen musst, wenn du wirklich richtig viel testen willst. Und du musst richtig viel testen, wenn du das irgendwie in den Griff kriegen willst. Also das muss halt irgendwie stehen. Und wir sind dabei und wir sind sehr, sehr erfolgreich dabei, vergleichsweise mit anderen Ländern, diese Testkapazitäten auszubauen. Wir sind weiter als andere Länder und so weiter und so fort. Trotzdem, wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Und in dieser Situation, so, das ist jetzt so, was ich denke, ist, in dieser Situation könnte eine App wahrscheinlich, also ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken auch wegkommen, zu glauben, dass die App irgendwie die Lösung ist. Ja, irgendwie, das ist ja immer so ein bisschen, was mich an diesem Diskurs auch studiert. Also entweder ist die App die Lösung TM oder sie ist völlig nutzlos TM. Ja. Mhm. Und ich glaube ganz ehrlich, die App kann ein Teil der Lösung sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die App nicht die Lösung sein. Sie wird unglaublich viel False Positives haben, sie wird unglaublich viel False Negatives haben. Sie wird ungenau sein, sie wird, selbst wenn sie von Google und Apple persönlich installiert ist, wird sie nicht vollständig sein. Also das heißt, wir müssen uns davon verabschieden zu glauben, dass es irgendwelche perfekten Lösungen gibt.
Ja.
Aber in einem Teil einer größeren Strategie, mit einem Teil einer riesengroßen Aufwandes, um dieses Virus zu containen, kann die App ein Teil der Lösung sein. Und selbst wenn sie nur ein kleiner Teil dieser Lösung ist, sollten wir diese App ausprobieren, weil wir fucking nochmal aus unserem scheiß Haus gehen wollen und weil du dein Kind wieder in die Schule oder in die Kita schicken möchtest und weil ich mal wieder eine Umarmung haben möchte und weil und wir müssen auch einfach mal überlegen, ganz ehrlich, dass gerade die fucking Weltwirtschaft in eine Krise reinschlittert, die wir seit über 100 Jahren nicht gesehen haben. Nein, die große Wirtschaftskrise von 1929 ist kein Vergleich mit dem, was wir gerade durchleben. Wenn dieses Coronavirus gerade nicht wäre, wäre das die größte Nachricht überhaupt, was gerade im Finanzmarkt abgeht, was gerade im Arbeitsmarkt abgeht, was gerade in der Industrie abgeht. Es ist völliger Wahnsinn, ja. Also es ist völliger Wahnsinn. Die gesamte Weltwirtschaft bricht gerade zusammen. Und auch das wird Todesopfer fordern. Und zwar nicht wenige. Es wird Tausende von Todesopfer fordern. Weil plötzlich Ressourcen nicht mehr in Gang gesetzt werden, weil plötzlich Produktionsketten nicht mehr stattfinden, weil plötzlich Lieferketten nicht mehr stattfinden, weil plötzlich Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können, ihr Essen nicht mehr zahlen können, ihr Gesundheitssystem nicht mehr zahlen müssen, weil plötzlich alles zusammenbricht.
Werden auch die produzierten Waren, also irgendwann, man braucht ja auch, es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit zu Hause fahren und irgendwann wird der Lieferando-Mensch nicht mehr vorbeikommen, weil halt einfach kein Essen mehr da ist. Und ja. Also das ist ja, wenn die Weltwirtschaft wirklich, ich sage nicht, dass das automatisch passiert, aber wenn man hier halt, Das finde ich halt, dass wir leben halt in dieser filigran globalisierten Welt, wo jetzt so quasi wie Dominosteine so alles der Reihe nach wegkippt und wo wir jetzt langsam, und im Augenblick ist es nur der Spargel, aber es werden auch noch andere Lebensmittel werden, die knapp werden.
Der Spargel!
Irgendwann wird es halt, wenn du keine Leute mehr hast, die Felder bewirtschaften können, dann hast du irgendwann nichts mehr zu essen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dass das in absehbarer Zeit passiert, aber was halt, wenn das zu lange weitergeht, was halt passieren wird, weil irgendwas konsumieren wir die ganze Zeit hier. Und wir können nicht nur vom WLAN leben. Das ist, das wird irgendwann echt das Problem werden. Ja, also ich bin mit der, was die Weltwirtschaft angeht, ich bin da noch verhalten optimistisch, vielleicht ist es total unrealistisch, aber meine Arbeitstheorie ist jetzt einfach mal, dass halt, wir haben halt so einen Absturz noch nie erlebt, weil wir noch nie sowas hatten, was sich so auf alle Industrien überall auf der Welt so direkt durchschlägt. Und meine Hoffnung ist, dass in dem Moment, in dem das dann beseitigt ist, dieses Problem, es hoffentlich auch relativ schnell wieder sozusagen hochgeht. Aber ist das eine bewiesene Theorie? Natürlich nicht. In dem Moment, wenn erstmal alle Fluglinien pleite sind, und die Flugzeuge nicht mehr fliegen können und weil die halt so lange nicht mehr gewartet worden sind, dann kannst du zwar noch so schön Covid-19 jetzt alle unter Kontrolle haben, aber die Flugzeuge werden davon nicht schnell wieder fliegen. Und das wird halt auch bei ganz anderen Sachen noch der Fall sein. Es wird einfach unfassbar viele von diese Dominosteine müssen alle wieder aufgestellt werden. Und das passiert nicht über Nacht.
Also, ja, genau, das ist der Punkt. Also wenn die Firmen erstmal pleite sind oder erstmal weg sind, dann sind ja auch die Strukturen weg, dann sind die Mitarbeiter, die aufeinander eingespielt, weg sind, das ist halt das Wissen weg, in gewisser Hinsicht. Und es ist nicht einfach so, dass es einfach wieder zurückbounced. Also
sozusagen, es ist nicht so, dass da irgendwie ein Schalter umgelegt wird, also dieses Shut the Economy on, was in den USA jetzt auch gefordert wird, so, das ist kompletter Bullshit. Selbst wenn du den Leuten allen sagst, so, alles vorbei, wir tun so, als ob es Corona nie gegeben hätte. Viel Spaß. Würde ja nichts von, also es ist ja.
Strukturen sind dann schon zerstört. Das ist halt
einfach. Sie sind schon zerstört. Und sie wären auch nicht besser dadurch es ist nicht unbedingt gut für die Produktivität, wenn man die Befürchtung haben muss, dass einem der Arbeitskollege jetzt gerade mit einer in dem langen Meeting mit einer langen mit einer potenziell tödlichen Krankheit ansteckt. Das ist also das ist das. Ich halte das auch abgesehen davon, dass ich diese für unfassbar zynisch halte, diese Einstellung, dass man doch einfach so, ja, lass uns diese Herdenimmunität möglichst schnell herstellen und tun so, als ob es nie passiert wäre. Ich halte das auch für Schwachsinn, schlicht und ergreifend. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Ich glaube, du kannst das funktionieren, hättest 100.000 Tote und hättest trotzdem eine Wirtschaftskrise.
Ja, überleg doch mal, also das Gesundheitssystem kollabiert, ja, und du sollst einfach so ganz normal deiner Arbeit nachgehen. Also ich meine, hallo, genau. What the fuck? Deine Eltern sterben gerade.
Sterben zu Hause, ja.
Ja, und du sollst es einfach so tun, als ob nichts wäre. Ich meine, das wird nicht funktionieren. Also selbst.
Nein.
Also, der Punkt ist ja auch, dass das Gesundheitssystem ist ja nicht nur für die Covid-19-Patienten überlastet, sondern du hast ja ständig irgendwas. Also Leute müssen zum Arzt, Leute müssen behandelt werden, Leute brauchen irgendwie eine Therapie, dies, das, irgendwie. Das ist dann ja auch gar nicht möglich, weil das System einfach komplett im Arsch ist. Also,
ja, hier dieser MetLife, also so ein YouTube-Channel, MetLife Crisis, das ist ein Arzt, der ist Herz, irgendwas für Herz, in London, und er macht einen ganz guten YouTube-Podcast, kann ich immer nur empfehlen. Und der hat halt gesagt, dass es irre ist, es gibt keine Herzinfarkte mehr plötzlich. Die New Yorker Krankenhäuser sind zu 100% ausgelastet mit dieser einen Krankheit. Weil wenn Leute, die einen Herzinfarkt haben, gehen offensichtlich nicht mehr ins Krankenhaus.
Ja, klar. Ich meine, was können sie da auch?
Und entweder
COVID-19 zu holen, ne?
Genau. Und naja, auch weil die Symptome wohl halt auch nicht so sind, dass du jetzt als erstes so sagst, das wird wohl ein Herzinfarkt sein, sondern du sagst, ich habe hier irgendwas, wird schon nicht so schlimm sein. Und dass die Fälle, die er wohl noch sieht, die sind tendenziell so, dass das sind halt, also das ist wohl bei einem Herzinfarkt wichtig, dass es möglichst schnell, dass man möglichst schnell was macht, weil je länger du das auszögerst, desto stärker greift es den, wird der Herzmuskel angegriffen. Und dass die Fälle, die er sieht, die sind offensichtlich schon viel länger in der Mache, weil die Leute zögern, ins Krankenhaus zu gehen. Und man kann nur, und das ist was uns dann irgendwann in ein paar Jahren einholen wird, wenn die Leute dann wieder ausfallen. Oder die sterben halt jetzt zu Hause. Und also ich meine, die Zahl der Fälle in New York, die normalerweise sind das so, was haben sie gesagt, 20 bis 25 am Tag, die zu Hause sterben, Menschen. Und im Augenblick sind es über 200 pro Tag. Und von denen übrigens quasi keine als Corona-Fälle offiziell zählen, weil sie nicht die Kapazitäten haben, um überhaupt zu prüfen, ob das Corona war. Und darum wird
das jetzt ja so halt. Ich bin ja übrigens der Meinung, dass die USA auch die Todesfälle durch Chloroquin-Behandlung als Corona-Fälle mit aufzählen sollten.
Oh Gott, ja.
Das ist so unglaublich, oder? Das ist so krass, oder? Also, mal ohne Scheiße, ich finde das so, so krass, dass Trump sich in dieser Pressekonferenz hinstellt, jetzt mehrmals schon irgendwie, und sagt so, Hydroxychloroquin wäre das Mittel gegen Corona, während Fauci so,
dass da nicht mal jemand reingeht und den Typen einfach abführt. So, alter Mann.
Einfach abknallt. Aber was soll mal ohne Scheiß. Also jede Pressekonferenz von dem kostet Leben. Das ist einfach so. Also ich meine, wahrscheinlich nicht wenige. Also, weil die Leute hören auf den, ne? Also ich meine, Chloroquin ist halt wirklich krass. Also das ist halt, das hat super krasse Nebenwirkungen.
Ja, und es hilft, also Leute, die Ahnung davon haben, sagen, es hilft entweder gar nicht oder minimal. Weil wenn es eine gute Wirkung hätten, dann wüssten wir das schon. Weil ja, dann würden wir das
ja, gerade es ist geben. Definitiv nicht die Wunderdroge, die es gibt, und eventuell hilft es in bestimmten Fällen manchmal ein bisschen, so, aber das ist allerhöchstens so, ja. Und und jetzt werden halt echt ganz, ganz viele Leute mit Chloroquin getötet. Das muss man einfach so sagen. Man kann es nicht anders sagen. Es werden gerade ganz, ganz, ganz viele Leute in den USA durch Chloroquin getötet, weil Präsident Trump neben direkt während er neben dem Experten steht, ein Medical Advice gibt, dem der Experte nicht zustimmt. Ja, also es ist so durchgeknallt, es ist unfassbar. Also ich meine, die Trump-Präsidentschaft ist ja sowieso schon auf so vielen Ebenen unfassbar, aber da setzt es wirklich, da rastet irgendwas bei mir aus und ich denke mir nur so, alter Schwede. Ich habe heute getwittert, Trump ist Amerikas Bestrafung für Trump.
Ja, was ich in dieser ganzen Corona-Sache jetzt auch so irre finde, und vielleicht nennt mich naiv, sicherlich nicht zu Unrecht, wie unfassbar skrupellos und viele Menschen wissentlich Leben aufs Spiel setzen oder gefährden, um einen minimalen Vorteil zu erlangen.
Du hast mitgekriegt, ne, dass die New York Times recherchiert hat, dass Trump tatsächlich Stakes an einer Firma hat, die dieses Chloroquin herstellt.
Das wusste ich bis eben gerade noch nicht, aber das ist...
Das ist so krass.
Das ist
wirklich, der hat da wirklich investiert.
Und seitdem, ist, also, und seitdem ich läuft er ja, rum ich und sagt, ja diese das Wahl, ist die Lösung. Das ist ich finde ja diese Wahl in Wisconsin, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? In Wisconsin haben gerade Wahlen stattgefunden.
Vorwahlen?
Der Gouverneur.
Ach so, ja.
Ich glaube, das waren irgendwelche Wahlen tatsächlich. Weil
Gouverneurswahlen oder was?
Ich weiß nicht, was für Wahlen. Aber da waren Wahlen. So.
Von den Demokraten, aber gut,
ja. Nee, das war Demokraten gegen Republikaner. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie sie ausgegangen sind. Und diese Wahlen, und die hatten eine Stay-in-Place-Order für diesen Staat. Also verlass das Haus nicht. Und der Gouverneur hat dann gesagt, ich will diese Wahl verschieben. Und dann haben dann die Republikaner dagegen geklagt und haben Recht bekommen und haben im Endeffekt sogar vom hier SCOTUS Recht bekommen, dass diese Wahl stattfinden darf. Also da sind Leute gewesen, der Staat darf eigentlich das Haus nicht verlassen, aber wird eine Wahl abgehalten und wurde keine Möglichkeit geschaffen, dann vermehrt an Mail-Ballots teilzunehmen, also per Briefwahl abzustimmen. Die einzige Interpretation, warum diese Wahlen jetzt unbedingt stattfinden müssen, die mir und vielen anderen Leuten einfällt, ist, dass die Republikaner sich einfach gedacht haben, republikanische Wähler glauben einfach nicht an die Gefahr von Corona und gehen wählen, wohingegen Demokraten eher zu Hause bleiben werden. Sieg für uns. Und da hast du Leute, die offensichtlich die Leben ihrer eigenen Wähler gefährden, um eine Wahl zu gewinnen.
Ich würde sagen, das ist keine nachhaltige Strategie, ne?
Das sollte man vermuten. Also abgesehen davon,
weil die dann alle sterben, das ist irgendwie auch doof, oder?
Ja, da muss man halt, kann man ja wieder auf die Demokraten schieben, dann hat man schon die nächste Generation, die dann wieder hoffentlich Republikaner werden. Aber abgesehen davon, dass es halt unfassbar menschenverachtend ist, ist es halt auch eben, wie du richtig sagst. Also ich meine, die Republikaner, sie bekämpfen ja gerade ihre eigene Wählerbasis. Das muss man ja einfach mal sagen. Die republikanischen Wähler sind ja potenziell älter. Sie sind ja, also sie gehören eher zu der Risikogruppe. Und wenn die denen dann halt glauben, ja, ich kann noch weiterhin rausgehen, dann kriegen sie diese Krankheit wahrscheinlich auch noch eher. Und die Republikaner bekämpfen gerade ihre eigenen Wähler da. Inzwischen wissentlich. Und das finde ich, so zynisch muss man erst mal sein. Das ist natürlich nur einer von vielen Fällen, in denen das so ist. Ich finde es irre, wie viele Leute das einfach, weil sie wissen, dass man mit dem Stichwort Corona viel Aufmerksamkeit kriegt, wie sie da irgendwelche Studien halt im besten Fall aus Dummheit, aber oftmals wahrscheinlich auch durchaus mit einem gewissen Kalkül verfälscht werden. Das ist sowas, was ich echt beeindruckend finde an dieser ganzen Krise gerade. Was ich in den USA gerade spannend finde, ist, gab ja dieses New York Times Cover wo die Todeszahlen in einzelnen Bundesstaaten, wo dann so halt der New Yorker Wert durch die Decke geht. Und was ich damals gesehen habe.
So eine Tragik in New York, ne? Also mal ohne Scheiß, ich habe da ja gewohnt für 3 Monate ja. Und ach, das tut schon echt weh im Herzen, so, ne? Also vor allem, ich mag New York wirklich. Ich liebe ja. die Stadt, ganz ehrlich. Also es ist wirklich, und sie hat es als letztes verdient, ne? Also, das ist wirklich so eine unglaublich weltoffene, geile Stadt. Dass die jetzt sozusagen, man muss halt sagen, also der Gouverneur hat nicht ganz, der hat keine Schuld, ne? Aber im Endeffekt leiden doch auch irgendwie alle auch unter, vor allem unter Trumps nicht. Der Punkt ist, du hast halt irgendwie so einen Präsidenten, ja, und selbst klar, kannst du halt als Gouverneur kannst du halt auch irgendwie eigenständig Vorsorge treffen. Wenn du glaubst, dass Corona halt ein Problem wird, kannst du natürlich trotzdem sagen, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir Ressourcen kriegen, dass wir Beatmungsgeräte kriegen, dass wir Personal haben, dass wir genug ICU-Betten haben und so weiter und so fort. Kannst du alles machen. Aber der Punkt ist, wenn der Head of State irgendwie sagt, Corona ist kein Problem und irgendwie etc. So weiter und so fort macht, dann ist der politische Druck und die politische Botschaft, etwas zu tun, ist halt total kontraintuitiv und du musst eigentlich dagegen anarbeiten, um irgendwas zu tun. Und deswegen ist die Verantwortung, die Trump hat für diese ganze Misere, auch auf Bundesstaatenebene, wahnsinnig groß, weil er ist der Leader von USA und wenn er das Problem nicht ernst nimmt, dann wird das Auswirkungen auf alle anderen haben, selbst wenn die eigentlich das Problem ernst nehmen würden.
Aber also ich will jetzt die Verantwortung von Trump überhaupt nicht kleinreden. Was halt auf dieser Grafik auch zu sehen war, waren die Zahl der Toten in Kalifornien und der Infizierten. Und in L.A., was jetzt halt eine Stadt ist, die von der Einwohnerzahl her nicht wirklich viel kleiner ist als New York und die eher vor New York betroffen war, da gibt es bisher 165 Tote oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich inzwischen auch schon wieder mehr. Wohingegen halt in New York 6.500 sind. Und jetzt mag das noch andere Gründe haben. Jetzt mag das da in Kalifornien wärmer sein und die Straßen sind halt ein bisschen breiter und die Leute sind nicht ganz so eng bedrängt wie in Manhattan und sowas. Und da wird sicherlich einige Sachen geben, die es für L.A. deutlich leichter machen als für New York. Aber ich glaube,
New York allein der Public Transport, ne, der ist einfach so essentiell für die meisten New Yorker. Du fährst einfach U-Bahn in New York und das ist keine andere Stadt in den USA, wo du so viel U-Bahn fährst, ne?
Aber man muss halt auch sagen, dass Kalifornien und L.A., gerade L.A., noch vor Kalifornien sogar, hatte eine Shelter-in-Place-Order, also dieses, du darfst das Haus nicht verlassen.
Mhm. Ja, ja.
Ich glaube, das war noch vor hier, bevor wir es hier in Deutschland hatten, obwohl die Corona erst später bekommen haben.
Ich sage ja auch, Cuomo ist nicht unschuldig, auf jeden Fall.
Aber, genau, da hat Cuomo noch gesagt, so, hey, nee, gibt keinen Grund irgendwie, macht, was ihr wollt, ja, alles gut, während Kalifornien schon das Land runtergefahren hat. Den Staat. Ja. Und ich glaube, ich gehe davon aus, dass sich zumindest bis zu einem gewissen Grad das auch in diesen Zahlen reflektiert. Und also ich habe eine Freundin von Diana, die hat gerade jetzt, die sind noch in Kontakt und die ist, die meint, Cuomo ist super, der macht alles gut, nicht Cuomo, Newsom, hier der Gouverneur von Kalifornien, der macht alles gut, großartiger Mann, alles super. Aber die haben gerade die Mitteilung bekommen, dass die Schulen und Kindergärten dieses Schuljahr nicht mehr aufmachen werden. Also frühestens im August, September findet da wieder irgendwas statt.
Also, das ist immerhin meine Ansage, ne?
Also. Ist immerhin meine Ansage. Und sie hat es beschrieben sie hat wohl gesagt, das ist, als ob man in einem Swimmingpool eine dedicated pissing area einrichtet. Dass halt, egal wie gut Kalifornien ist, dadurch, dass die Grenzen halt nach außen offen sind, werden halt immer Corona-Infizierte aus anderen Bundesstaaten reinkommen. Und ich gehe davon aus, dass Kalifornien, dass irgendwann Staaten, also ich meine, Florida hat ja schon angefangen, die Grenzen dicht zu machen. Die haben ja irgendwann angefangen, keine New Yorker.
Florida hat es auch relativ einfach, ne? Also weil sie irgendwie sozusagen so eine Halbinsel sind. können sie ja, haben sie eine relativ überschaubare Grenze. Können sie
ja fast. Ja, und es war halt auch populistische Scheiße. Sie haben halt nur Autos mit New Yorker Nummernschild nicht reingelassen. Oder okay. New Jersey auch noch. Ja. Also es war wirklich so eine reine Retaliation gegen. Und das finde ich echt krass, wie schnell dieses ganze Ding in den USA, also dass so eine Krankheit einfach eine tödliche Krankheit zu so einem Partisan-Ding werden kann. Ja, du halt die Hälfte des Landes glaubt halt nicht, dass diese Krankheit existiert, sondern nur von der Verschwörung der anderen Hälfte des Landes. Das ist echt unfassbar, wie kaputt dieses politische System ist und wie, und eben, das ist halt Teil davon, was ja im Augenblick gerade so ein bisschen hochgefahren wird, also so, man kann ja da die entsprechenden, also ja auch Trump selber, wie er den Goalpost immer, wie er am Anfang noch gesagt hat, ja, wir haben 15 Kranke und die werden übermorgen gesund werden und dann haben wir 0 Todesfälle. Wie er jetzt so, ja, wenn wir nur 200.000 Todesfälle haben, dann ist das schon mal ganz geil. Und wie dann halt jetzt auch von einigen Kommentatoren so dieses, es erwischt ja nur die Blue States.
Ja, das ist krass, oder?
What the fuck? Also zum einen...
Und dann vor allem Trump, der dann halt irgendwie sagt so, also das fand ich auch so krass. Es gab so ein Reddit-Thread,
ja,
wo die halt so ein Narrativ Daten gesammelt haben, also so Geschichten eigentlich, dass Trump tatsächlich da eine Strategie verfolgt, also dass die Und das Federal Government ist jetzt gerade dabei, ganz, ganz viele Lieferungen, die Bundesstaaten beordert haben, zu konfiszieren. Ne? Also so Masken und Schutzkleidung und Ventilators und so weiter und so fort, werden so konfisziert von der Bundesebene. Und der Witz ist halt, dass die Bundesebene dann wohl diese Dinge wiederum an Agencies übergibt, die von Trump-nahen Leuten gesteuert werden.
Ja.
Und dass die dann wiederum zu den Bundesstaaten gehen und dann halt wirklich die Leute und die Bundesstaaten wettbieten lassen. Und ja, dass die halt einen richtigen Reibach machen. Also dass diese Trump-Freunde dann halt so richtig viel Geld verdienen damit, sozusagen Sachen, die sie konfisziert haben, dann wiederum teuer an die Bundesstaaten weiterzuverkaufen, indem sie die konkurrieren lassen. Und dass das ein System hat.
Naja, und dass halt die Sachen auch dann nach politischem, wer Trump halt gerade am besten in den Kram passt, der kriegt halt am meisten Ressourcen.
Ja, das stimmt. Und
das kannst du natürlich dann, wenn du deinen Wahlkampf beeinflussen willst, ist das natürlich auch gigantisch gut, wenn du halt alle Swing States, dann schicken wir da mal ein bisschen mehr hin, damit die gut auf mich zu sprechen sind, wohingegen diese ganzen Blue States, die lassen wir doch einfach krepieren und so. Also das ist wirklich, also wenn ich nicht inzwischen der absolut perfekte, also ich glaube, dass Trump nach wie vor der durchgeknallte Clown ist, aber ich glaube, im Hintergrund hat er mehr als genug Leute, die halt einfach die halt eingesehen haben, hey, hier ist eine perfekte Gelegenheit, mich zu bereichern, und die das halt seit ein paar Jahren jetzt hochgefahren haben, dass sie sich da irgendwo an der Staatskasse bereichern, und jetzt wird das halt weitergemacht. Jetzt wird das halt mit Menschen, also wahrscheinlich läuft schon seit langem mit Menschenleben, halt in irgendeiner anderen Form. Und jetzt wird es halt mit Corona-Patienten gemacht. Das ist halt genau das gleiche Spiel, wird halt weitergefahren, bloß halt mit noch mehr Opportunity, Geld einzusammeln, ja, im Endeffekt. Also es läuft ja für sie eher, vielleicht sogar eher besser als schlecht. Das finde ich gerade unfassbar.
Also ich sagte eins, ganz ehrlich, ich sehe wirklich gerade ganz, 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 ganz schwarz in den USA. Ich meine, du hast doch schon mitgekriegt, es gab jetzt gerade so einen Artikel in der Financial Times, wo sie meinten, dass halt Ökonomen prognostizieren, dass die US-Wirtschaft um ein Drittel schrumpfen wird.
Korrigiert. 40%. Ich habe andere Zahlen gehört, die sagen 40%.
Oder um 40%, ne? Also 40%.
Also am Anfang war es so ein Viertel oder ein Drittel. Und jetzt sagen halt, vielleicht auch. Also andere sagen eher 40%.
Okay, 40% oder Drittel, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber auf jeden Fall krass. Ja. Und der Punkt ist, in diesem Financial Times Artikel wurde gesagt, Das ist aber nichts Neues, ne? Also das gab es auch schon mal 1929. Also sozusagen zur großen Depression gab es das schon mal, dass die US-Wirtschaft um ein Viertel oder so geschrumpft ist. Aber in 4 Jahren und nicht in 3 Monaten. Also das, was sozusagen wir erlebt haben in der Great Depression, was sozusagen in 4 Jahren passiert ist, das wird jetzt prognostiziert für in 3 Monaten. Und das ist halt mal scheiße, fucking anderer Schnack. Und das muss man natürlich auch noch in Relation dazu sehen, dass halt nicht nur die USA betroffen ist, sondern die gesamte fucking Welt. Und Corona macht uns gerade Kopfschmerzen und wir reden viel um Corona, ne? Und Corona ist das Thema gerade. Aber ganz ehrlich, dass die Folgeerscheinung von Corona, die Folgedinge von Corona, die werden uns 10 Jahre lang beschäftigen, wahrscheinlich länger. Und sie werden uns noch stärker beschäftigen als Corona. Es wird unser Leben noch krasser verändern als Corona. Diese Wirtschaftskrise alleine wird so heftige Konsequenzen haben für Europa, für den Westen, für die USA. Wir haben die politische Situation in den USA schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich sage nicht, dass es einen Bürgerkrieg geben wird, aber ich sage, er ist nicht unwahrscheinlich. Diese Leute sind so durchgeknallt teilweise und die haben alle Waffen bis zum Anschlag. In den USA gibt es mehr Waffen als Menschen. Und das ist eine Situation, in der wirklich Rationalität überhaupt bei einem Großteil der Leute überhaupt keine Rolle mehr spielt. Die in ihrer eigenen fucking Realität leben. Die glauben, dass Trump in Wirklichkeit dieser ganzen Corona-Geschichte ja eigentlich den weltweiten Kinderpornoring bekämpft, ja, also diese ganze QAnon-Geschichte.
Ja, und, ja.
Das ist so durchgeknallt, was die Leute dort glauben und was dort diskutiert wird. Und dann kommt sozusagen jetzt Big Government und sagt denen irgendwie, sie sollen jetzt irgendwie zu Hause bleiben. Das geht nicht lange gut. Und vor allem dann nicht, wenn, ich meine, die haben jetzt irgendwie, was war das letzte Woche? 6,6 Millionen Arbeitslose haben sich registriert. Also
in der Woche.
In einer Woche, das ist das Krasseste, was jemals in den USA passiert ist, wir haben
zuerst in einer Woche 3,5 Millionen registriert. Das war
das war schon off the charts in jeglicher Hinsicht.
Und dann am nächsten Woche waren es doppelt so viele. Nochmal.
Also wir haben ein soziales Netz, das komplett versagt. Wir haben eine Regierung, die komplett versagt. Wir haben eine Covid-Situation, die komplett außer Kontrolle gerät. Wir haben eine politische Auseinandersetzung, die völlig am Rad dreht und die alles durcheinander und die sich völlig von der Realität abgelöst hat. Wir haben dort ein explosives Gemisch, ja, das, sag ich mal so, Weimar 1933, ja, war dagegen ein Kinderspiel. Es ist wirklich nicht schön, was wir da sehen.
Ja, also ich habe es ja schon in einigen Podcasts gesagt und ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, aber nicht mehr für so unwahrscheinlich. Also ich wäre nicht super überrascht, wenn die USA daran einfach zerbrechen.
Ja, aber was heißt zerbrechen? Zerbrechen ja nicht so. Sie gehen ja nicht unter. Es ist ja nicht so, dass der Kontinent im Meer versinkt, ja.
Es könnte sein, dass das Land aufhört zu existieren. Das ist halt, dass das Land deutlich kleiner wird. Dass in Kalifornien wirklich irgendwann sagt, so, fuck you, wir sind raus. Es kann sein, also, dass sie ihre Vormachtstellung in der Welt verlieren, das ist, glaube ich, das, also.
Das brauchen wir gar nicht diskutieren, oder?
Das ist schon lange vorbei, das ist schon durch. aber eben, ich würde mich, also, so, dass dieses Federal Government, das ist ja,
Aber ich, ganz ehrlich, wir müssen nochmal in take into account, ja, dass halt USA immer noch irgendwie, keine Ahnung, doppelt so viel Verteidigungsausgaben hat wie der gesamte restliche Welt zusammen. Also sie sind halt militärisch immer noch eine Supermacht, das muss man einfach mal anerkennen. Und das ist das eigentlich Gefährliche daran. Also der Staat zerbröselt gerade, die gesamte Gesellschaft zerbröselt gerade, aber trotzdem haben sie immer noch das mega krasseste Waffenarsenal der gesamten fucking Welt zur Verfügung. Und das macht die Situation kein bisschen besser.
Ja, ja, also es ist, ich weiß nicht, hast du diese Geschichte mitgekriegt mit diesem, ich habe natürlich jetzt seinen Namen vergessen, mit diesem Schiffskapitän, der...
Ja, ja, klar. Ja, ja. Der, gab's auch eine Daily-Folge bei New York Times dazu.
Der darauf, okay, dann weißt du mehr als ich über das ganze Thema. Ich kann es ja mal so ein bisschen, der halt einen offenen Brief geschrieben hat, hey, wir brauchen Hilfe, weil wir haben hier 200 Covid-19-positive Leute an Bord. Dieses, also Soldaten an Bord, Matrosen. Und die sind halt auf engstem Raum. Also die haben halt keine Möglichkeit für Social Distancing oder so. Die sind halt einfach da. Und wir sind ignoriert worden bisher. Wir haben das schon gesagt, wir wenden uns jetzt an die Öffentlichkeit, weil wir keine Chance mehr sehen, weil es hier um Leben geht. Und der daraufhin gefeuert worden ist. Hm. Weil er, wie er es wagt, denn sowas, also weil er es an die Öffentlichkeit gebracht hat. So nach dem Motto, wir haben so schon gekriegt.
Und dann ist er halt und Standing Ovations ist er vom Bord gegangen. Das war echt.
Dieses krass. Video, das war krass, ne? Ja. Und dann ist aber jetzt inzwischen der Typ, der ihn quasi, also dann ist irgendein Typ dann an Bord dieses Schiffes gegangen und hat probiert, so die Matrosen gegen ihn aufzubringen. Haben sie offensichtlich schon gesehen, dass er ein bisschen Kontroll, dass der positive Werte hat. Und der ist dann selber zurückgetreten, weil offensichtlich das jetzt doch einen zu schlechten Eindruck macht, dass wenn Trump die Soldaten so massiv hängen lässt und sie ja, also ich weiß nicht, bei solchen Sachen, mit was du gerade sagst, so mit diesen, die haben dieses größte Militärarsenal der Welt. Die Russen hatten auch mal eine der größten Armeen der Welt. Und das Land ist trotzdem zusammengebrochen und war einfach weg. Und es gibt halt Situationen, es gibt halt, die Welt ändert sich und plötzlich stellst du fest, dass das, worin du die ganze Zeit investiert hast, Milliarden, total egal ist. Und das einfach eine total falsche Investition war. Und also ich meine, wenn in dem Moment, in dem die Soldaten nichts mehr zu fressen haben, oder eben die Führung des Landes einfach so kaputt ist, dass es eigentlich gar keine Führung mehr gibt, dann sind die Waffen auch irgendwann wurscht. Also ja, dann kannst du jetzt noch, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du im Bürgerkrieg endest, als dass die dann irgendwie anfangen, ein anderes Land anzugreifen. Also ich weiß nicht. Ich bin da.
Also ich meine, ich sag mal so, also eine Sache, die kann man ja auf jeden Fall schon mal beobachten, ist halt diese krasse Konkurrenz zwischen China und den USA. Und diese, ich sag mal, die Spannungen sind ja die letzte Zeit eher gestiegen als gesunken. Und auch gerade durch Corona. Und der Punkt ist, also jetzt hat gerade Mitch McConnell? Auf jeden Fall irgendein republikanischer Hanswurst. Jedenfalls hat es gerade in einem Interview gesagt, hat dafür plädiert, dass die USA doch jetzt einfach die Schulden nicht mehr bedienen sollten, die USA bei China hat. Ne? Also wir wissen ja, dass die USA halt wahnsinnig verschuldet sind bei China. Ja. Und die Argumentation war halt folgende, also China schuldet uns ja jetzt was, weil sie uns dieses Virus aufgedrückt haben und vor allem mit ihrer Informationspolitik und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen können wir das ja jetzt hier einfach mal sein lassen, so mit diesen Schulden. Ne? Mhm. Und du, ich habe keine Ahnung, wie China darauf reagieren wird, aber Chinas Währung lebt substanziell davon, dass sie halt sozusagen mega krasse Investitionen in der US-Wirtschaft haben. Ja, China hat natürlich auch zu kämpfen. Also das ist der Witz, also China ist ja auch in der Krise. Ne? Also die haben ja auch eine Wirtschaftskrise. Die haben ja auch einen Einbruch von Produktivität. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie auf USA beschränkt wird. Das ist ja die gesamte Welt. Alle haben ja gerade nichts zu verschenken. Ja.
China hat auch die höchste Arbeitslosigkeit, die sie jemals hatten, seitdem sie angefangen haben zu machen.
Auf jeden Fall. Und die haben halt irgendwie ihre Issues. Ja. Die haben irgendwie die South Chinese Sea. Die haben halt dieses Taiwan-Issue. Die haben das, das Hongkong-Issue. Die haben halt verschiedene Sachen auch irgendwie, die sie unter Kontrolle bringen müssen.
Und wir wissen nicht, ob die Corona überstanden haben. Und ich bezweifle es ehrlich gesagt bisher nicht.
Genau, und die haben, die Informationspolitik ist halt auch irgendwie unzureichend, sagen wir mal so. Mhm. Es gibt Schätzungen von so einer Studie, die sind vielleicht auch ein bisschen überblown, aber die sagt halt irgendwie, dass wahrscheinlich allein in Wuhan 40.000 Tote stattgefunden haben, irgendwie, ja. Die halt überhaupt nicht gezählt wurden. Ne? Irgendwie offiziell sind die irgendwie bei knapp 4.000 Toten irgendwie China, ne?
Hm. Und diese Zahl habe ich inzwischen, da habe ich eher noch höhere gehört inzwischen. Also das ist...
Die offiziellen Zahlen sind so bei 4.000.
Ja. Nee, aber die 40, ich habe eher sowas, so wo die untere Grenze so bei 45.000 lag.
Ja. Aber ich meine, es war jetzt Wuhan, ne? Nicht China, sondern Wuhan. Ne?
Ja.
Also 40.000 Wuhan. Und das haben die irgendwie, aber irgendwie ist auch eine komische Berechnung, die haben irgendwie geguckt, welche Aktivitäten in den Krematorien stattgefunden haben. Also die haben versucht sozusagen so ein bisschen die Übersterblichkeitsrate anhand von Krematorien zu bestimmen. Ist egal, ist wahrscheinlich auch gar nicht so relevant. Aber jedenfalls kann man sagen,
dass es falsch sind.
Also jemals kann man sagen, die Welt ist eine fucking Clusterfuck gerade und ja. Nichts ist sicher gerade und alles ist gerade on, alles steht gerade auf dem Spielfeld. Wir sollten uns für die nächste Zeit überhaupt zu nichts mehr sicher sein. Also nichts ist mehr sicher gerade, weil es gerade alles, also das Einzige, was sicher ist, ist, dass die Unsicherheit. Und zwar die Unsicherheit nicht nur von uns, sondern auch von allen anderen Akteuren. Das heißt, alle Leute sind gerade auf Sicht, schwimmen gerade auf Sicht. Das gilt übrigens auch für unsere eigene Bundesregierung, das gilt auch für unsere eigenen Wissenschaftler, das gilt für alle. Und deswegen muss man mal gucken, dass halt tatsächlich auch die Kommunikation von allen ist strategisch. Ne? Also es ist nicht so, dass die Leute wirklich wissen, wovon sie reden, sondern alle fahren auf Sicht und alle überlegen sich sehr genau, was ihr vor allem Autoritätspersonen und Autoritätsgeschichten überlegen sich sehr genau, was sozusagen die Wirkung ihrer Worte ist. Ja, also damit muss man, glaube ich, gerade sehr rechnen. Und ich glaube, dass die Post-Corona Wehen werden noch krasser werden als die Corona-Wehen, die wir gerade durchleben.
Ich habe nichts, was ich dir da ernsthaft entgegensetzen könnte. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt, aber ich glaube, das wird, ja, wir leben in interessanten Zeiten. Also das ist
auf jeden Fall überhaupt nicht beschreibbar, dass wir in interessanten Zeiten leben. Ja. Aber auf jeden Fall, wir sollten nichtsdestotrotz, wir müssen im Jetzt planen, wir müssen im Jetzt leben, wir müssen jetzt gucken, was wir jetzt machen können, was wir jetzt verbessern können, und ich glaube, wir sollten diese App-Geschichte ausprobieren, einfach weil
Lasst uns eine App bauen. Die Welt geht unter,
lasst uns eine App bauen. Ohne Scheiß, weil ich glaube, wir müssen dieses ambitionierte Projekt hinbekommen, gesellschaftliches Leben so schnell wie möglich wieder hinzubekommen, kostet es, was es wolle, aber halt auf jeden Fall, es kann uns einiges, es wird uns einiges kosten, es wird uns sowieso einiges kosten, ja, und ja. Wenn es uns auch unsere Privatsphäre kostet, dann ist das vielleicht auch irgendwie ein Preis, Price to pay. Genau, das wollte ich vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Ich hoffe, dass es da irgendwie eine Implementation gibt, wo man zumindest die Möglichkeit hat, Kontaktdaten zu hinterlegen. Also wo halt sozusagen die Anonymität nur optional ist, ja, wo ich halt zumindest die Option habe, die Anonymität aufzulösen und Kontaktdaten zu hinterlegen, damit den Contact Tracern die Arbeit erleichtert wird. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Beitrag, den man machen kann. Und ich glaube, wir werden in Deutschland keine App durchbekommen, die nicht zumindest formal freiwillig ist und datenschutzkonform ist und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich dafür, dass wir eine App bauen, die freiwillig ist und datenschutzkonform ist. Nicht, weil ich totaler Fan bin und glaube, dass das unbedingt notwendig ist, dass sie freiwillig und datenschutzkonform ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass sie damit am meisten Akzeptanz finden wird. Denn ich glaube, egal was wir implementieren und egal was Google und Apple implementieren, die Freiwilligkeit wird essentiell sein, weil im Zweifelsfall sagst du dann einfach, okay, ich lasse dir das Handy zu Hause, wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder was weiß ich oder rausgehe oder wie auch immer. Ja, irgendwie. Und wir sind auf die Mitarbeit und auf das Commitment von allen Leuten angewiesen. Und wenn für die Leute eben solche Dinge ein Issue sind, dann sollten wir auf dieses Issue auch antworten. Wir dürfen da nicht irgendwie unsere eigenen Präferenzen voranstellen, sondern wir müssen gucken, dass wir als Gesellschaft gemeinsam die bestmögliche erreichbare Lösung finden. Das Optimum sozusagen. Und das Optimum ist nicht das Optimum.
Du bist zum Politiker.
Ich werde zum Politiker, weil ich momentan schaue ich wirklich nur auf die Ergebnisse. Mich interessiert gerade keine ideologische Debatte. Wenn euch Datenschutz wichtig ist, dann ist euch Datenschutz wichtig und dann machen wir Datenschutz. Ja, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir kriegen jetzt einfach mal diese Scheiße irgendwie hinter uns. Ja.
Naja, also was ich da nochmal, weil du meintest, dass wir wieder zurück zu diesem, ich glaube, es wird ein Zurück, wie es vorher war. Also wir werden nie wieder so eine Zeit erleben wie, sagen wir mal, Anfang März 2020, wie vor 6 Wochen.
Ja, das ist vorbei.
Es wird einfach bestimmte Sachen geben, die werden vielleicht nie wieder stattfinden. Also ich würde mich nicht wahnsinnig überraschen, wenn halt Konzerte nie wieder in so gigantischen Arenen stattfinden würden.
Ach, das ist doch nee, das würde ich nicht sagen. Also du musst halt immer den Joker berechnen, dass es irgendwann eine Impfung geben wird.
Es könnte irgendwann eine Impfung geben.
Es wird eine Impfung geben, da bin ich mir sehr sicher. Also alle Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, es ist nicht, sie haben schon es gibt schon 7 verschiedene Impfstoffe, die im Test sind. Also wir sind nicht irgendwie am Anfang dieser Forschung, sondern wir sind wahnsinnig weit in dieser Forschung. Also vergleichsweise mit allen anderen Krankheiten sind wir wahnsinnig weit in dieser Forschung. Es gibt 7 Kandidaten für Impfungen. Vielleicht werden nicht alle durchkommen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das gibt kein Approval. Aber es wird Impfung geben und sie wird es wahrscheinlich sogar früher geben, als wir glauben, weil Tests gelockert werden, weil die Situation einfach so krass ist. Und ich glaube, wir werden Anfang nächsten Jahres werden wir einen Impfstoff sehen, vielleicht mehrere Impfstoffe, und es wird ein Ende haben. Diese Situation mit Covid-19, die wird ein Ende haben.
2 Dinge. Zum einen, es gibt gerade im Tagesspiegel gibt's einen Artikel darüber, dass in Südkorea, dass es 91 Fälle gibt von Leuten, die Covid-19 schon hatten und das jetzt wieder haben.
In China habe ich gehört, etwas Ähnliches, ja.
Und 91 Fälle, also keine Ahnung, vielleicht waren die nicht perfekt ausgeheilt, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man halt das Immunsystem ist ja offensichtlich nicht einfach so ein einfaches, ich lerne das jetzt mal und mache irgendwas, sondern hat mir dieser Drosten erzählt, dass das ja durchaus komplizierter sei. Ich glaube, der spielt sich damit nur auf. Vielleicht ist das ja nur, kann das ja in bestimmten Fällen passieren. Aber 91 Fälle bei so einem krass durchgetesteten Land wie Südkorea finde ich schon eine beeindruckende Zahl. Und
Also Drosten sagt ja relativ, er ist relativ zuversichtlich, was die Immunität angeht. Aber ja.
Ich will meine Zuversicht noch nicht aufgeben, aber insofern, das sehe ich mit einem Sternchen. Und das andere, was ich halt, wir wissen da halt nicht, also das hatte ich ja beim letzten Mal, habe ich das ja auch hier Manuel gefragt, ist das jetzt, hatten wir einfach jetzt großes Pech, dass es jetzt passiert ist, oder hatten wir einfach vorher großes Glück, dass es noch nicht früher passiert ist? Und das ist halt eine Frage, die niemand genau beantworten kann. Und bloß weil wir diese eine Pandemie jetzt im Griff kriegen, heißt das nicht, dass wir nicht in drei Jahren die nächste haben.
Das sowieso, ja.
Und
ja. Kann immer passieren.
Das kann halt jederzeit, es könnte jetzt auf Covid-19 könnte noch die nächste draufkommen. Covid-20 oder weiß der Teufel was.
Also die große Angst ist ja tatsächlich immer noch irgendwie ein völlig neuer Grippe, also ein neuer, völlig neuer Influenza-Stamm, der noch rauskommen könnte. Ne? Also das ist, wo eigentlich alle sich darauf vorbereitet hatten.
Genau. Und das ist halt, und ich glaube, dass wir in einer Welt danach leben werden, die einfach besser auf solche Vorfälle vorbereitet sein wird, in irgendeiner Form. Die halt frühere Alarmmechanismen hat, die früher in einen State gebracht werden kann, dass die Leute hoffentlich lernen, dass man Masken tragen sollte und dass dann hoffentlich auch, dass man, wenn die nächste große Grippewelle losgeht, dass die Leute einfach ihre Masken wieder rausholen. Aber es würden auch bestimmte Sachen geben, die einfach bisher möglich waren, die einfach nicht mehr gehen werden. Die einfach halt, das ist zu riskant. Das können wir uns nicht nochmal erlauben, dieses Risiko einzugehen oder jetzt, wo wir dieses Risiko einschätzen können. Also ich halte das schon für, ich weiß nicht, was es sein wird. Vielleicht werden es, also vielleicht Konzerte gerade nicht oder weil es ja teurer ist, aber es wird bestimmte Sachen geben. Es wird auch Sachen geben, die werden sich einfach, ich habe ja auch die Hoffnung, dass die Leute jetzt mal kapieren, dass Videokonferenzen kein Teufelswerk sind. Und dass man das ja durchaus auch machen kann, ohne ständig durchs ganze Land zu fliegen. Dass man ja vielleicht auch mal einfach Besprechungen machen kann, indem man sich einfach mal vor Zoom oder Skype oder was auch immer hängt.
Und dass das ja, auch. Also das ist auf jeden Fall positive, es wird auf jeden Fall auch positive Effekte geben. Da können wir uns auf jeden Fall
drauf einigen. Aber es wird auch dauerhaft bleibende negative Sachen geben. Vielleicht werden sich die Menschen nicht mehr so trauen.
Ich glaube tatsächlich, dass der Klimawandel jetzt auch zumindest eine ganze Menge Zeit gewonnen hat. Und zwar nicht nur aus der jetzigen Krise heraus, dass jetzt sozusagen der Flugverkehr gerade abgeschaltet ist und so weiter und so fort, sondern wirklich nicht total nachhaltig, aber relativ nachhaltig, also wirklich eine Wirtschaftskrise, in die wir gerade schlittern, wird der Natur und also vor allem dem Klimawandel wahnsinnig gut tun. Also ich glaube, alle Länder des Paris-Abkommens werden ihre Ziele erreichen.
Ob sie wollen oder nicht.
Genau. Also ich glaube, darauf können wir uns jetzt schon mal einigen. Also das wird passieren. Also Deutschland war total dabei, irgendwie seine Ziele total zu verfehlen, ja, irgendwie. Und ich glaube, es wird definitiv in den Paris-Abkommen reingrätschen. Und ich glaube, das wird jetzt auch in verschiedenen je nachdem, wie nachhaltig diese Rezession ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die wird nachhaltig sein. Jedenfalls nachhaltiger als irgendwie nur ein Jahr oder so, sondern das würde jetzt schon ein paar Jahre uns begleiten. Wird uns das jetzt nochmal so ein paar Jahre Aufschub geben, was die Klimakatastrophe angeht? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine positive Sache, die man auf jeden Fall festhalten kann. Und wenn die Menschheit nicht komplett brainlomotomiert ist, ja, dann wird sie es schaffen in dieser Zeit, wenn sie die Wirtschaft wieder neu aufbaut, nicht eine komplett auf Fossil Fuel basierende Wirtschaft aufzubauen. Weil es ist auch einfach wirtschaftlich komplett Banane, das zu tun, weil mittlerweile die regenerativen Energien einfach auch unterm Strich günstiger sind. Und der einzige Grund, warum wir keine noch fossile Energien verwenden, ist überhaupt nur, dass die Anlagen dafür schon gebaut sind und dass irgendwie man das halt so macht. Und wenn wir jetzt irgendwie sozusagen einen Einbruch erleben und dann irgendwie neu planen und neue Strukturen schaffen müssen, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass wir selbst aus rein wirtschaftlichen Erwägungen regenerative Energien
Ich meine, Kohlekraftwerke waren schon vorher eine dumme Idee. Also die waren einfach auch aus Geldmachtsicht waren die eine dumme Idee. Das funktioniert halt nur, weil du irgendwie irgendwelche Zuschüsse kriegst oder sowas. Das war schon, letztes Jahr haben schon Kohlekraftwerke en gros Verluste eingefahren, weil die einfach nicht mehr mithalten konnten vom Preis her.
Und ich habe immer irgendwo gelesen, dass tatsächlich die ganzen Kohlekraftwerke, die in China gebaut wurden die letzten Jahre, die wurden tatsächlich nicht gebaut aus irgendwelchen wirklich rational wirtschaftlichen Überlegungen, sondern einfach aus so einer gelernten Tradition heraus. Also du hast einfach gelernt, wenn eine Region fortschrittlich sein will und irgendwie prosperierend sein will, dann musst du halt als erstes ein Kohlekraftwerk bauen. Das ist einfach sozusagen Plan A, ja, irgendwie, den du halt einfach irgendwie abarbeitest. Irgendwie, alles klar, wir wollen hier prosperieren, was müssen wir machen? Oh, Schritt 1, Kohlekraftwerk bauen, alles klar, bauen wir mal. Mhm. Und selbst wenn es schon gar nicht mehr wirtschaftlich ist, ja, also.
Ja,
solche Entscheidungen werden ja auch auf der kommunalen Ebene getroffen, nicht auf der Staatsebene, ganz oft.
Ich habe von einem Metrologen einen Artikel gelesen, der geschrieben hat, dass der Himmel blauer wird gerade durch Corona.
Und ja, total.
Also weil halt
es gab sogar die Schätzung, dass allein in China wahrscheinlich mehr Leute dieses Jahr überleben werden durch geringere Luftverschmutzung als durch Corona gestorben sind.
Ja. Die Zahl habe ich sogar hier mal im Podcast erwähnt, dass da so Schätzungen gibt. Aber ich bin mal gespannt, wenn man so alle Nebeneffekte mit einrechnet. Weil
das ist sehr, sehr, sehr messy, das auszurechnen, glaube ich, ja.
Weil wenn ich jetzt höre, eben, dass gerade in New York jeden Tag 10-mal so viele Leute tot in ihren Wohnungen gefunden werden wie noch vor wenigen Wochen, dann möchte ich gerne mal sehen, wo diese Zahlen wieder rausgeholt werden sollen. Also die Todesraten.
Es gibt ja diese Übersterblichkeitsrate, also das ist Übersterblichkeit, heißt ja sozusagen, du vergleichst den Zeitraum X mit dem Zeitraum von einem Jahr oder sowas und guckst halt, wie viel mehr oder weniger Leute dort gestorben sind in dem Bereich, ne? Und das wird ja, das ist halt auch so ein Mittel, dann halt im Nachhinein zu gucken, wie viele Leute sind da gestorben. Zum Beispiel in Bergamo, also dort in Italien, in Norditalien, in dieser Provinz, haben die eine Übersterblichkeitsrate von, ich glaube, irgendwie 4-mal so viele Leute wie sonst oder sowas rausgefunden. Muss man natürlich auch sagen, dass sozusagen Übersterblichkeitsrate auf den Monat gesehen, ne? Und das heißt, die haben ja echt einen schlimmen Monat gehabt. Aber der Punkt ist natürlich, du musst, wahrscheinlich wird im Nachhinein eigentlich die Übersterblichkeitsrate des Jahres dominieren. Und wenn du dann am Ende des Jahres 2020 gucken wirst, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht so eine große Übersterblichkeitsrate haben, weil die Leute, die dort gestorben sind, wahrscheinlich in dem Jahr eh gestorben wären. Oder sag ich mal, ein Großteil von den Leuten.
Ja.
An der einen oder anderen Krankheit.
Dass jetzt erstmal die Sterblichkeitsrate dafür für ein paar Jahre steigt, weil halt auch so die ganzen Nebeneffekte eben Leute, die eigentlich was Behandlungswürdiges gehabt hätten, aber nicht ins Krankenhaus gegangen sind, dass die dann halt,
jetzt sterben. Das kommt auch noch hinzu, ja.
In 5 Jahren, obwohl sie erst hätten in 15 Jahren sterben müssen. Das wäre sowas. Also ich glaube, das wird echt, also wir werden noch sehr, sehr spannende, ausführliche Artikel darüber lesen, wieso diese ganzen Zahlen eigentlich doch alle falsch sind oder halt weiß der Teufel was. Also das ist,
da wird es viel Diskussion geben, weil nämlich genau, also wenn du solche Effekte hast, wie jetzt zum Beispiel in China, wo du halt so eine echt extreme Luftverschmutzung hattest, ja, irgendwie, wo du halt echt auch davon ausgehen konntest, dass echt viele Zehntausende von Leuten jedes Jahr an unnötigerweise irgendwie an irgendwelchen Lungendingen sterben, weil sie halt einfach zu viel Feinstaub ausgesetzt sind. Das wieder rauszurechnen aus einer Krankheit, die auch noch ein Respirationsdisease ist, ja. das wird echt sehr messy. Ich meine, der Punkt ist natürlich auch, ist aber die Frage, gibt es noch eine Wechselwirkung zwischen Covid-19 und irgendwie eingeschränkter Lungentätigkeit durch extreme Smogbelastung, ne? Also das ist ja auch noch ungeklärt. Also es gibt ja zum Beispiel die These, dass Leute, die rauchen, gefährdeter sind gegenüber Covid-19, weil die Lunge dadurch halt schon geschwächt ist und der Virus halt ein leichteres Spiel hat. Und wahrscheinlich ist das Gleiche ist wahrscheinlich auch zu sagen, wenn du irgendwie in einer Gegend wohnst, die halt eine extreme Luftverschmutzung hat. Ja. Ich weiß noch irgendwie, meine Ex-Freundin, die hat halt echt Blut gehustet, ne? Irgendwie, weil die halt irgendwie ein paar Monate in Bangkok gelebt hat.
Okay.
Also das Das ist halt auch, also gerade in asiatischen Städten, das ist halt wirklich, das ist nicht zu spaßen, so was da abgeht, ne? Also du hattest irgendwie teilweise in Bangkok und in anderen Ländern, in anderen Städten hattest du literally off the charts Records. Also du hattest wirklich sozusagen Sachen, die nicht mehr, also wo einfach sozusagen die gesamte Karte war rot, ja, und zeigte 9999 an. Ja?
Genau.
Also 9999. Und dann wusstest du, also, ist ja. Es ist nicht 9999, sondern es ist halt einfach off the charts.
Ja. Ist wie bei Tschernobyl, wo sie gesagt haben, der und der Wert haben wir gemessen. Und dann stellt sich raus, das war einfach der Maximalwert, das das Gerät messen konnte.
Ja, genau. Und ja, also ja, das ist auch interessant. Also ich finde das ganz gut, dass in Asien jetzt vielleicht irgendwie wieder ein Bewusstsein zurückkehrt, was frische Luft auch ja für Vorteile bringt. Mal ohne Scheiß, also in Bangkok und so, ne, man hat wirklich das Gefühl, die haben da einfach noch gar kein Gefühl dafür. So. Also was so Sachen wie Luftqualität oder sowas eine Rolle spielen kann. So. Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist, glaube ich, allein schon eine wichtige Sache.
Was ich mich ja frage, du hast vorhin gesagt, dass so, was macht eigentlich den Unterschied? Warum gehen die asiatischen Länder scheinbar deutlich besser oder wenigstens etwas besser um mit der ganzen Covid-Situation als wir? Und hast halt gesagt, die sind halt Seuchen erprobt, also die haben in den letzten Jahren schon damit Erfahrungen gehabt. Ich frage mich, ob es tatsächlich nicht auch ein kultureller Unterschied ist. Und zwar, ob nicht hier unser Individualismus der da nicht so ausgeprägt ist und dass da halt mehr so ein Kollektivwesen existiert. Also zum Beispiel habe ich gehört, ich weiß nicht, habe ich vorhin schon mal erzählt, dass halt in Hongkong es halt soziale Ächtung gibt dafür, wenn man keine Masken trägt oder dergleichen mehr. Und hier auf der anderen Seite hast du Kirchen, die dagegen klagen, dass sie an Ostern nicht offen haben, keine Gottesdienste machen dürfen. Bloß weil, wenn man seine gesamte Kommune, seine gesamte dadurch gefährdet. Und ich finde sowieso, also so dieses Bild, was wir hier ja im Westen doch sehr pflegen, jeder durch eigene, und was ja gerade dieses amerikanische Weltbild dadurch sehr stark geworden ist, dass jeder durch eigene Hände Arbeit erfolgreich wird und dass nur das davon abhängt, was ja totaler Bullshit ist. Und wir sind ja auch als Spezies, ich meine, wir sind einfach eine Spezies, wir sind keine Bären, die irgendwie einsam vor uns hinleben oder was auch immer für ein Tier besonders einsam ist. Wir sind eher Ameisen. Wir sind eigentlich eher, unsere gesamte Stärke ist, dass wir viel besser kommunizieren können als andere anderen Tiere, weil wir Sprache entwickelt haben, dass wir Handel treiben können, ich habe das neulich mal gehört, dass es gibt ja dieses Kindchenschema.
Mhm.
Und dass sozusagen einige Tierarten, halt, also kleine Tiere sehen halt, oder junge Tiere sehen halt knuffiger aus. Und das ist auch ein genetischer Unterschied. Das ist tatsächlich...
Das glaube ich aber für alle Säugetiere gilt das, glaube ich, ne?
Das gilt für alle Säugetiere, aber es gilt halt zum Beispiel, das gilt halt nicht nur für Kindchenschema, dass die, wenn sie jung sind, sehen sie süß aus und wenn sie älter sind, sehen sie aggressiver aus, sondern es ist auch, wenn du siehst einem Tier einfach, also ein Hund sieht knuffiger aus als ein Wolf, weil wir ihn zurechtgezüchtet haben. Und es gibt halt die Theorie, dass das tatsächlich korreliert, also dass halt das Aussehen tatsächlich mit der Aggressivität korreliert. Und nun sehen Menschen, fallen eher in ein Kindchenschema rein als andere Affenarten. Andere Affenarten haben halt wesentlich markantere Gesichtszüge, haben viel mehr Körperbehaarung, haben viel mehr alles. Und wir sind halt als Spezies eher kindhafter.
Also ich finde irgendwie, ehrlich gesagt, ich finde Schimpansen irgendwie niedlicher als Menschen, aber gut. Das ist vielleicht auch.
Also
so.
Sie sehen nicht kindlicher aus. Ja, vielleicht. Also sie haben halt deutlich mehr Körperbehaarung als die meisten von uns. Ich will jetzt, ich habe dich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, Michi, aber.
Also ich meine, ich jetzt im Homeoffice rasiere ich ja aus meine Ganzkörperrasur, habe ich jetzt so ein bisschen eingestellt. Jetzt bin ich auch eher so auf dem Spannsinn drin.
Was ich sagen wollte, unser großer Vorteil als Menschen ist, dass wir nicht aggressiv auf andere zugehen, sondern dass wir kooperieren können, dass wir darin sehr, sehr gut sind. Und in solcher Situation halt eben wie jetzt mit Covid-19, wie du gerade diese App vorhin angesprochen hast, wo du sagst halt, die hilft weder mir, wenn ich die installiere, noch hilft sie denen, mit denen ich Kontakt habe, sondern sie hilft irgendeinem Dritten. Mhm. Und das vielleicht...
Der Gesellschaft-TM.
Ja, der Gesellschaft-TM. Und das halt, wenn du in einem System lebst, was nicht so auf das Individuum fixiert ist, wie unsere bis zu einem gewissen Grad, die USA noch viel, viel stärker, dass dann solche Sachen vielleicht auch leichter fallen. Dass man dann vielleicht auch eher sagt, na okay, dann bleibe ich halt mal ein paar Monate zu Hause, wenn es der Gesellschaft hilft. Auch wenn ich vielleicht es problemlos überstehen würde oder so. Einfach den anderen zuliebe.
Und das wäre eine gute Erklärung, warum vor allem im angloamerikanischen Raum so unfassbar schlecht mit der Krise umgegangen wird. Ne? Also ich meine, USA und England. England ist ja auch, ja. Alter, England ist ja auch ganz, ganz, ganz krass. Ne?
Ja.
Oh Mann, ey, diese Leute, Alter, ich, man fasst sich nur noch an den Kopf. Ich habe Kopfschmerzen, ja.
Wie geht's eigentlich Boris Johnson?
Es ist wieder aus der Intensiv wieder raus. Ne?
Ja, ja.
Wieder, wird normal beatmet. Und,
also er atmet ja. Wieder selber oder was?
Oder ja. Er wird noch beatmet? Also ich glaube, er war auch gar nicht beatmet. Er wurde, glaube ich, gar nicht beatmet. Er war auf der Intensiv, aber wurde nicht beatmet. Ich habe jetzt gerade, in der Washington Post gab es einen guten Artikel darüber, über so einen Selbstbericht von jemandem, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen war.
Oh Gott.
Und das war wirklich interessant, weil er meinte halt, sein Vater wäre Arzt gewesen und er hätte halt gesagt, also so im Vorhinein, also noch vor Covid-19, dass halt, also wenn du ans Beatmungsgerät angeschlossen bist, dann ist eigentlich schon vorbei. Ne? Also, also wir machen uns auch, glaube ich, vielleicht falsche Vorstellung von Beatmungsgeräten. Also Beatmungsgerät ist halt wirklich eine richtig, richtig invasive Geschichte. Normalerweise
wird in die Lunge geschoben, da wird ein Schlauch in die Lunge gesteckt.
Das ist die Intubation, genau. Aber der Punkt ist halt, Atmung funktioniert halt durch Unterdruck. Ne? Also du hast halt sozusagen so, du produzierst einen Unterdruck in der Lunge, wodurch du sozusagen die Luft einatmest.
Mhm.
Die Beatmung, sozusagen die externe Beatmung, funktioniert durch Überdruck. Das heißt, du versuchst sozusagen von außen einen Überdruck zu initiieren, der deine Lunge zwingt, einzuatmen. Das ist that's the main point. Und der Punkt ist, das funktioniert nicht wahnsinnig gut, weil, wie gesagt, das System ist halt auf einen anderen Modus eingestellt und das heißt mit anderen Worten, eigentlich musst du, wann immer sozusagen Beatmung ansteht, also wenn immer sozusagen dieser Druck kommt, musst du eigentlich bewusst den Einatmungsvorgang einleiten, ne? Also psychologisch. Das ist super anstrengend. Das ist super anstrengend, das ist super schwierig. Und eine Maschine muss halt, kann nicht einfach sozusagen wie so ein Luftballon dich einfach aufpumpen, ja, das geht nicht, so dass du einfach sozusagen wie so ein Luftballon, das einfach sozusagen, wir pumpen jetzt deine Lunge auf, so das funktioniert nicht, sondern der Körper muss dabei mitmachen. Du musst in dem Zustand sein, dass du sozusagen mitmachst. Das heißt, du darfst auch nicht schlafen, während du beatmet wirst. Ja, sondern du musst wirklich bewusst merken, die Maschine will gerade Luft in deine Lunge drücken. Deswegen musst du sozusagen die Atemwege frei machen.
Also ab dem Moment, quasi, wo du diese Maschine hast, bist du eigentlich, ist dein Job zu atmen.
Und genau, und vor allem bewusst zu atmen, und zwar nach dem Takt der Maschine. Und du musst halt sozusagen die ganze Zeit wach sein und sozusagen in Synchron mit der Maschine sein. Ja. Und du kannst nicht einfach sozusagen da liegen und deine Luft und deine Lunge aufpumpen lassen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, das ist ein super krasser invasiver Geschichte. Und deswegen gibt es auch tatsächlich nur 40% der Leute, die einmal beatmet werden, überleben überhaupt.
Mhm.
Das gilt nicht für Covid-19. Das ist eine allgemeine Zahl. Leute, die beatmet werden, überleben zu 40%. Weil wenn du schon so im Arsch bist, dass du extern beatmet werden musst, dann ist deine Überlebenschance einfach fucking gering. Und diese Beatmung selber ist halt auch nicht ungefährlich. Die ist halt super krass invasiv und so weiter und so fort. Der Typ, der das halt geschrieben hat, ist halt ein Überlebender. Das kann man nicht anders sagen. Er ist ein wirklicher Überlebender. Und deswegen, wenn wir hören halt immer sozusagen von den Todeszahlen, ne, irgendwie ist das jetzt irgendwie 0,5 oder 0,6 oder 1,5 oder 2 oder wie auch immer, wie viel sozusagen Case Fatality Rate wir jetzt haben. Aber wir müssen uns bedenken, irgendwie ein Viertel der Leute wird beatmet. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so, ist es wirklich ein Viertel? Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr viel größerer Prozentsatz der Leute wird beatmet, also extern beatmet. Wenn
50% überleben, dann können es ja nur doppelt so viele sein, wie nachher sterben maximal.
Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Also, genau, nee, ich glaube, es war ein Viertel, ein Viertel hat, ein Viertel der Leute hat einen schlimmen Disease-Verlauf, also hat einen starken, fehlt mir ein deutsches Wort noch, hat einen starken Krankheitsverlauf. Genau, hat einen starken Krankheitsverlauf. Ein Viertel der Leute hat einen starken Krankheitsverlauf.
Dann die anderen 20%, und ich glaube, die Hälfte von denen, die einen starken Krankheitsverlauf haben, müssen dann ins Krankenhaus rein.
Nee, ich glaube, alle, die einen starken Verlauf haben, müssen ins Krankenhaus.
Nee, so viele sind es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich hab nämlich auch einen Bericht von jemandem gehört, der einen starken Krankheitsverlauf hatte und nicht der nicht im Krankenhaus war. Will man auch nicht. Also
Stimmt, die meisten Krankenhäuser, gerade in der Hochzeit der Covid-19, die nehmen sowieso nur Leute an, die halt wirklich schon kurz vorm Tod sind, sag ich mal.
Ja, genau. Das ist ja, der meinte, das hat irgendwie 3 Wochen gedauert und er hätte tagelang davon quasi unkontrolliert gehustet, dass er gleich kotzen wollte, also dass er das Gefühl hat, dass er jetzt gleich wirklich sich übergeben muss. Und der hat einen Puls gehabt über Tage hinweg, die man normalerweise nur bei einem Herzinfarkt hat. Und der hat mehrfach gedacht, er krepiert. Also es ist selbst dieser einfach nur dieser die Wahrscheinlichkeit ist bei einem 20%, dass ihr dabei seid. Also klar, es gibt dann sicherlich auch Fälle, bei denen es einfach ist wie eine sehr starke Erkältung oder sowas, und das zählt sicherlich auch schon als schwerer Krankheitsverlauf. Aber selbst Leute, die nicht im Krankenhaus sind und die das irgendwie zu Hause auskuriert kriegen, haben trotzdem mit Abstand die schlimmste Erkrankung ihres Lebens hinter sich gebracht. Und ja. Also das ist
vor allem eine Lungenentzündung, das ist halt echt mal ohne Scheiß. Also eine Lungenentzündung ist halt wirklich mal ein anderer Schnack als eine fucking Erkältung. Das ist halt wirklich
krass. Da hast du dann auch, also ist jetzt nicht so, dass du da wieder gesund wirst und so, sondern dann bist du den Rest deines Lebens anfällig.
Ja. Und vor allem die Lunge ist halt auch geschädigt einfach. Du wirst halt das Lungenvolumen, das du mal hattest, du wirst nicht mehr reichen. Also du wirst halt
voll
geschädigt.
Der war da gar nicht. Soweit? Der hatte noch gar keine Lungenentzündung. Soweit war der noch gar nicht. der war noch im Vorfeld. Aber das ist, ich hab auch so ein, weil du hier von diesen Lungenbeatmungsmaschinen erzählt, ich habe so ein YouTube-Channel, Real Engineering heißt der, hat halt über Beatmungsmaschinen ein Video gemacht. Und hat halt, und wie sich dann rausstellte, hat er, bevor er angefangen hat, YouTube-Videos zu machen, tatsächlich an Beatmungsmaschinen gearbeitet, an der Entwicklung von Beatmungsmaschinen. Und der hat so ein paar so Virgin Galactic und, nicht Virgin Galactic, sondern das andere ist auch nicht SpaceX, hier das von Jeff Bezos, das Raumfahrtunternehmen, da haben dann irgendwelche Ingenieure, hier kann man aus einfachen Materialien selber bauen, eine Beatmungsmaschine, total simpel, zack, 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 haben wir mal zurecht gebogen und sowas. Ich glaube, Tesla hat einen ähnlichen Stunt geliefert. Und der hat im Wesentlichen, mal erklärt, was so eine Beatmungsmaschine ist. Und er hat so einfach gesagt, das, was ihr da gebaut habt, das ist keine Beatmungsmaschine, das ist eine Luftpumpe.
Ja, genau.
Weil du dieses, was du gerade beschrieben hast, diesen Prozess, das ist halt mit diesem Überdruck, wenn der Druck zu groß wird, der von außen kommt, dann zerstörst du die Lunge dadurch, weil da sind halt diese kleinen Bläschen drin, diese Lungenbläschen.
Du musst sogar Sensoren haben, die gucken irgendwie, wann du sozusagen deine normale Atmung hast, ne? Dass du halt irgendwie genau. In Sync kommst irgendwie.
Das muss halt irgendwie auch halbwegs in Sync sein mit der natürlichen Atmung beim Menschen. Der Druck darf nicht zu hoch sein. Und das ist, das sind alles, also ja, tausende spannende, also tausende Sachen, die da bedacht werden müssen. Also so diese ganzen Leute, die so, hey, wir hier sind die geilen Tech-Jungs, wir haben das jetzt mal. Bist noch da?
Ja, klar.
Ja, mein Kopfhörer ist gerade leer, darum musste ich jetzt mal den einen Kopfhörer rausnehmen, gebe dem jetzt mal 3 Minuten Ladung und dann reicht es hoffentlich noch für den Rest der Sendung.
Wir machen gleich zu Schluss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also diese ganzen Anleitungen von irgendwelchen Sachen, die sind ja, da ist so viel Bullshit dabei. Was ich ja krass finde, hast du mitgekriegt, Apple Face Mask?
Was?
Die haben jetzt halt kurz angefangen, Gesichtsmasken, also halt nicht Atemmasken.
Ach, doch, habe ich mitgekriegt, ja.
Diese Schilder da zu produzieren und haben dann angefangen, so was, sozusagen, was können wir beitragen und fangen jetzt an, die an Krankenhäuser auszuliefern. Dann hat Apple halt ein Support-Dokument aufgesetzt, was halt so viel wie ein klassisches Support, wie so ein klassisches Apple-Dokument aussieht, wo man, und so wendet man Apple Face Mask richtig an und da, und so kommt die Schlaufe rein und dann kommt das und sowas und halt so in, also jetzt nicht irgendwie übertrieben, also tatsächlich jetzt einfach nur halt, wie Apple glaubt, eine gute Anleitung machen zu müssen und dann machen sie das halt dafür auch, macht ja alles Sinn, aber ich glaube, das ist eines der bizarrsten Produkte, die, das wird irgendwie in 20 Jahren hoffentlich, wenn es noch eine Menschheit gibt, dann wird das dann irgendwann hoffentlich mal ein Trivia-Question sein, so, was ist das bizarrste Produkt, was Apple gebaut hat? Und dann wird dieses
Feld ein Sammlerstück, sage ich.
Genau. Ich hätte mich auch von Apple vorgestellt mit.
Ich will auch so eine Apple Respirator Mask haben, bitte.
Ja. Also das sind so. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Sachen cool finden soll oder einen Tropfen auf den heißen Stein und. Ich glaube, mir wäre es lieber, wenn Apple seine Steuern zahlen würde, als solche Stunts zu machen. Aber
auf der anderen Seite, ich denke mir halt irgendwie, ey, wir sind an einer fucking mega Krise so und egal, was gemacht wird, so, wenn ihr irgendwas macht, was irgendwie auch nur annähernd so aussieht, als ob es irgendwas bringen könnte, tut es. Ja, irgendwie, ja. Weil, alles andere zu tun, bringt sowieso gerade nicht viel. Und ich glaube auch, man kann auch gar nicht so viel falsch machen gerade. Ne? Also, ich meine, okay, man kann in der Kommunikation viel falsch machen und irgendwie, aber ich meine...
Wenn diese Gesichtsmasken einfach nicht funktionieren und Leute sich darauf verlassen, dass sie funktionieren, dann kannst du unter Umständen, kann das sehr viele Leben kosten. Also nicht umsonst haben solche Gesundheitssachen normalerweise ziemlich hardcore Tests, die darüber gemacht werden und sowas. Und da kann man natürlich eine Menge falsch machen. Das ist, aber desperate times call for desperate measures. Also insofern, ich stimme dir da prinzipiell zu.
Also ich glaub, wir müssen auch ein bisschen fehlertolerant sein gegenüber einander. Das gilt auch für unsere Regierung. Also ich bin ganz ehrlich, schau mal, ne? Also ich weiß noch, dieser eine Podcast, wo wir uns so gestritten haben, ja. War ich halt der Meinung, dass die Bundesregierung wahnsinnig inadäquat reagiert hat.
Ja.
Und ich glaube, ich glaube, es ist immer noch ein Funken Wahrheit daran, zu sagen, irgendwie, man hätte früher reagieren können und man hätte früher krasse Dinge tun können. Aber ganz ehrlich, wir sind alle fucking nochmal von diesem Scheiß überrascht worden und ich kann wahrscheinlich auch nicht viel mehr erwarten von Leuten, als ich von mir selber erwarten kann. Und ich bin genauso planlos und verwirrt und vor neuen Situationen gestellt, wie wahrscheinlich alle anderen und wahrscheinlich inklusive unserer Politiker, so, ja. Die halt also auch nur Menschen sind.
Ganz spannend gerade zu sehen, dass halt, was weiß ich, in der New York Times so ein Artikel stand, so, was machen die Deutschen eigentlich alles? Wie schaffen die das so perfekt zu sein, so gut in dieser, ja. So viel besser als der ganze Rest?
Und das muss man auch einfach sagen, also Deutschland macht das auch echt gut, vergleichsweise zu anderen Ländern. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach, es ist nicht perfekt und das ist irgendwie, es gibt, finde ich, immer noch eine Menge zu kritisieren, aber...
Ohne Frage.
Wir machen das schon echt sehr, sehr viel besser als viele, viele andere Länder. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, wir machen das auch unter extremem Einsatz unserer Ellenbogen. Wenn es darum geht, zum Beispiel Kapazitäten und Ressourcen zu sichern für Schutzmasken, für Beatmungsgeräte und so weiter und so fort. Die ganze Diskussion um Eurobonds, die jetzt ja irgendwie Corona-Bonds heißen und eigentlich dafür sorgen sollten, dass eigentlich andere Staaten, europäische Staaten, die halt auch in der Krise sind, irgendwie dann irgendwann mal zu angemessenen Konditionen Geld leihen können. All diese Dinge, die werden nicht gemacht, weil Deutschland extremst nationalistisch, egoistisch auftritt in dieser Krise. Und sich als zwar irgendwie intern als ziemlich guter Krisenmanager profiliert, aber allgemein das Ganze unter extremer, extremen Kosten unserer Nachbarn durchsetzt. Ja.
Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn die USA mögen schlecht dastehen im Augenblick gerade, aber ich glaube, die EU steht im Grunde ihres Herzens eigentlich schlechter da. Also dass die
in gewisser Hinsicht schon, ja.
Die EU das nicht überlebt. Also jedenfalls nicht in der Form, wie sie gerade existiert.
Kleiner Hörtipp, eventuell wird die Folge schon draußen sein, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Dann wird nämlich bei Planet B ein Interview mit mir sein, mit Ulrike Gouraud. Ulrike Gouraud hat halt diese Politikwissenschaftlerin und die hat halt schon seit sehr langer Zeit, schreibt sie über Europa und über europäische Solidarität und hat dort schon 2016 irgendwie eine ziemlich abgefahrene Utopie von Europa abgeliefert, nämlich Europa als Republik, als solidarische Republik und als gemeinwohlorientierte Republik. Und da bespreche ich mit ihr einerseits die Corona-Krise, aber andererseits auch Möglichkeiten, wie wir da rauskommen und welches Europa halt möglich sein sollte.
Ja. Okay. Jetzt hast du noch erfolgreich deinen eigenen Podcast geplagt. Also,
genau.
Gut, was du gemacht hast. Vielen Dank dafür. War jetzt überhaupt nicht sarkastisch gemeint oder so. Auch wenn es so klang.
Ich kann noch mal einen zweiten Podcast pluggen, den es nämlich noch gar nicht gibt. Okay. Aber vielleicht geben wird, wenn wir das veröffentlichen, nämlich der Otherwise Network Podcast, wo wir die erste Folge nämlich heute auch aufgenommen haben. Da wird es übrigens auch um die Corona-App gehen. Und zwar werden wir mehrere Folgen über Corona und die App und die Contact Tracing App Diskussion machen. Die erste Folge ist eine Einführungsfolge mit mir, Tante und Katrin Ganz, wo wir so ein bisschen so allgemein darstellen, worum es geht und worum die Diskussion so allgemein geht. Wir werden aber noch weitere Folgen machen, unter anderem mit der China- und Südostasien-Expertin Katharina Ktay, die erzählen wird, welche Apps es gibt, die bereits im Einsatz sind. Wir werden über Datenschutz-Issues natürlich sprechen mit entsprechend gebildeten Juristen, Kelda Niemeyer aus unserem Netzwerk und wir werden natürlich über die technischen Details reden, unter anderem mit Tante, dem gelernten Informatiker, der das Ganze analysiert. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das ganze Ding nochmal sehr viel genauer zu beleuchten.
Okay, spannend.
Ja.
Gut, dann...
Das waren meine Plugs für diesmal.
ich habe nichts zu placken. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich mal sagen.
Ja.
Bleibt
Entschuldigung so. Für Max Soundqualität.
Ja, wie gesagt, heute ist alles ein bisschen drunter und drüber. Ich hoffe mal, ich
werde mir jetzt meinen. Du wirst es gleich selber noch merken, aber ja.
Ja, fürchte ich auch. Wobei, du klingst jetzt gerade auch nicht so gut. Ich hoffe mal einfach, dass diese Aufnahmesoftware, wir nehmen heute mal Sandcaster aus Gründen, dass die vielleicht auch das einfach nur ein bisschen runterregeln. Ich hoffe mal, dass es noch ein bisschen besser ist. Werden wir gleich sehen. Oder dass auch Phonic noch eine Menge retten kann. Das kann ja auch sein. Genau, dann drück mal kurz auf Stopp und bleib gesund und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Auf Wiedersehen. Tschüss.